Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe in unserer ersten Staffel von unserem neuen Podcast-System. Wir sprechen mit euch heute gern über Doomsday Clock. Die Story ist ja in Deutschland gerade beendet worden und mein guter Kollege King Shark hat sie sich gegeben und hatte da ganz großen Redebedarf und auch ich möchte sehr gern darüber sprechen. Ich habe es mir im englischen Original damals durchgelesen, wodurch ich natürlich größere Lücken hatte als der liebe King Shark und damit, wir gehen direkt rein. Sharky, was ist dein erster Eindruck von Doomsday Clock?
Ja, also der letzte Band mit den letzten Heften 10 bis 12, der kam ja ich glaube zum Monatswechsel März, April jetzt diesen Jahres raus. Und ich habe mir dann jetzt gedacht, war gut, komm, ist jetzt ein bisschen länger her, dass du die Hefte gelesen hast und liest das Ganze am Stück. Ich muss sagen, das hat bei der ganzen Story schon echt nochmal was draufgesetzt. Dieses Abgehackte, halt immer nur drei Hefte, mit auch dann meistens 3 Monaten dazwischen zu lesen. Ich habe sehr, sehr viel vergessen. Und muss auch sagen, jetzt, wenn ich das in einem Stück gelesen habe, sieht man halt das Gesamtbild mal. Ich muss sagen, ich war, nachdem ich beim Einzellesen damals der Bände fand, die ersten beiden Bände waren sehr zäh, das hat alles irgendwie gedauert, muss ich jetzt beim Gesamtbild sagen, das war weitaus besser. Also das ganze Gebilde, also Geoff Johns ist ja kein Unbekannter für DC Comics, das ganze Gebilde hat Hand und Fuß, nichts ist irgendwie jetzt, wo du sagst so von wegen, ja, sondern alles hat irgendwie so seinen Zweck und deswegen hat das ganze Event wunderbar Spaß gemacht. Also gerade zum Schluss, so die letzten zwei Hefte, wo es dann auch, wo man ja auch merkt, dass das ganze Geschehen nicht einen großen zeitlichen Rahmen hat, sondern wirklich binnen nur von Minuten, vielleicht maximal Stunden stattfindet. Wahnsinn. Rein vom Autorenwerk Spitze. Vom Zeichner muss man sowieso nichts groß zu sagen. Gary Frank, wer auch Sachen von ihm kennt. Ich glaube, Shazam haben die beiden zusammen gemacht, oder?
Mhm.
Das ist einfach auf einem richtig hohen Niveau. Die optische Aufteilung, dass es auch an Watchmen erinnert, super gemacht, dieses Spiel mit, dass man wirklich so einzeln durch die Paneele gehen kann und trotzdem nicht das Gefühl hat, dass das statisch ist, sondern einen Fluss hat, visuell großartig und inhaltlich gefiel es mir sehr gut. Ich kann zwar verstehen, warum Leute damit so ihre Probleme haben, aber das können wir dann jetzt ja nach und nach so durchgehen.
Ja, ich finde auch, also mal abgesehen davon, wie toll der Gary Frank als Zeichner sowieso ist, ich muss auch einfach sagen, also wenn man sich Watchmen anguckt und dann guckt man sich Doomsday Clock, die Comics an, Gary Frank hat zwar seinen eigenen Zeichenstil, aber das passt so gut zu Dave Gibbons Zeichnungen. So auf den ersten Blick, wenn man nicht voll drauf achtet, glaube ich, könnte man in die Falle tappen, dass man das nicht wirklich merkt, den Unterschied. Ne, man würde einfach sagen, es wäre älter, weil Watchmen natürlich älter ist. Aber so an sich, das ist so gut aneinander angepasst. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass sie natürlich die Panels übernommen haben vom Aufbau und allem anderen. Aber auch der ganze Erzählfluss dahin geht und so. Das haben die natürlich mit Absicht sehr viel übernommen. Aber auch so das reine Zeichnen, finde ich, es passt extrem gut zusammen. Farben, ganz klasse, definitiv. Also ich bin auch ein Riesenfan der Serie. Muss ich direkt dazu sagen, es hat mir super duper gut gefallen. Super duper. Ja. Nein, also auf jeden Fall, ich bin super begeistert gewesen davon, weil ich halt auch ein Superman-Fan bin und das Ding sich natürlich sehr stark um Superman dreht. Ich weiß nicht, wer es noch nicht gelesen hat, ob er jetzt unbedingt zuhören sollte. Vielleicht wäre es wahrscheinlich eine wirklich gute Idee, das Ding zu lesen und dann wiederzukommen. Ich weiß, es gibt kritische Stimmen zu dem Band, aber ich kann nicht nachvollziehen, warum. Also kritisch, ja. Dass es vielleicht dem einen oder anderen nicht gefallen könnte, ja. Aber das Ding wirklich zu zerreißen, ich sehe nicht, wie Leute Punkte dafür haben. Also ist für mich nicht nachvollziehbar. Klar, ich bin jetzt jemand, der ist sehr stark optisch bei Comics angelehnt. Das heißt, wenn die Optik richtig, richtig gut ist, dann kann ich auch über sehr viel Schreibfehler hinweggucken. Aber das ist ein Geoff Johns Ding. Ich sehe keine Schreibfehler. Und das Einzige, was man ankreiden kann, ist, dass es halt releasemäßig schwierig war mit den großen Pausen, was in Deutschland allerdings keinen Unterschied gemacht hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, in Deutschland hat man tatsächlich einen 12-Monat-Rhythmus gehabt, oder?
Ich glaube, In Deutschland hat sich das Ganze nur um einen Monat oder zwei rein theoretisch verschoben.
Ja, okay.
Die ersten drei Bände hatten alle drei Monate, glaube ich, dazwischen. Und zwischen Band 3 und 4 waren, glaube ich, 4.
Okay, ja gut, das ist jetzt nicht so wirklich merklich. In Amerika war es härter, ich glaube fast 2 Jahre.
Was ich aber sagen muss, bevor wir jetzt darauf angehen, warum Leute meckern, ist, und das könnten wir auch beide so ein bisschen nochmal sagen, wie wir das hatten, die Erwartungshaltung, die man hatte, bevor das Ganze gestartet hat, bevor man überhaupt das erste Heft gelesen hat. Ich muss sagen, als damals bekannt wurde, dass Geoff Johns und Gary Frank diese Story machen, war ich persönlich ja sehr wohlwollend. Also ich hab mir keine großen Hoffnungen gemacht, was jetzt irgendwie passieren wird. Ich hatte zwar Vermutungen, aber wie bei so vielen bei vielen Ankündigungen, die so kommen, und wir jetzt auch wohl das aktuellste Batman Death Metal oder Dark Knights Death Metal, erwarte ich in erster Linie immer nur eine Handlung, die mich irgendwie unterhält. Da man aber auch bei Doomsday Clock gar nicht wusste, wohin die wollen, außer dass halt Superman auf Dr. Manhattan treffen wird, habe ich gesagt, komm, überrascht mich. Und ich glaube, und das ist für viele ein Problem war, weil die dementsprechend gedacht haben, die mit der Erwartung rangegangen sind, dass dieses Event, so wie es aufgebaut ist und auch mit der Prämisse, dass Superman auf Dr. Manhattan treffen wird, dass da dementsprechend eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut wird. Und vielleicht könnte das, gerade wenn wir gleich auch drüber reden, was so ein bisschen Kern von Doomsday Clock war, mit der Grund ist, warum viele Leute dann anfangen darüber zu meckern, beziehungsweise es zu zerreißen, weil halt ihre eigene Erwartungshaltung nicht genau getroffen wurde.
Ja, ich glaube, das ist ein aktuell sehr modernes Problem und man muss halt einfach sagen, das Ding war immer sehr geheimnisvoll gehalten. Man hat ja wirklich ganz viele kleine Teaser rausgehauen damals und überhaupt im ersten Moment zu zeigen, dass es im Grunde fing es ja schon mit dem Rebirth Special an, dass man da am Ende gesehen hat, ey, verdammt, es geht um die Watchmen, die kommen ins DC-Universum und das sollte jetzt so gesehen, das wurde so ein bisschen so gesehen, dass das Rebirth Special damals wäre der Einstieg gewesen und Doomsday Clock wäre dann der Ende des Kreises gewesen, wie die Watchmen ins DC-Universum kommen und so und was das für große Auswirkungen hat. Auf dem Weg dahin hat man gesehen, dass irgendwas fehlt, dass was verändert wurde in der Zeit, dass das alles irgendwie aufgelöst wird oder so. Es wurden halt, das Ding war geheimnisvoll und es ist ein bisschen was passiert und die Leute haben immer mehr da rein interpretiert. Das ist halt das Problem. Heutzutage, wenn du so etwas antiest, die Leute fangen an, Erwartungen in ihren Kopf zu setzen. Und je geheimnisvoller du das hältst über noch längeren Zeitraum, die packen einfach immer mehr rein. Früher habe ich immer gesagt, das ist das Problem von Online-Dating. Wenn du jemanden gesehen hast online, hast du einfach mal alles von deinen Erwartungen in dieses Foto reingepackt und in dieses digitale Abbild von jemanden. Und den in echt zu treffen, konnte nur noch eine Enttäuschung werden, weil du hast den Menschen tatsächlich vorher gar nicht gekannt. Und das hast du bei sowas auch. Du wusstest noch gar nicht, worum es geht, aber du hast erstmal angefüllt mit Erwartungshaltung. Und dann ist halt schwer dahin zu gehen. Für viele war das sowas, als wäre es eine Weiterführung von Watchmen gewesen, was ja jetzt überhaupt nicht, ja, minimal ist, würde ich mal sagen.
Naja,
Es
als
ist,
solches wird es auch überall gelistet.
ja,
Also
gut,
es
das
wird schon
ist.
als solcher, wenn du so willst, als mentaler Nachfolger zu Watchmen. Es greift ja die Handlung aus Watchmen auf. Also das ist auch was, alle Leute, die jetzt hier zuhören und vielleicht das noch nicht gelesen haben, Watchmen, also das Nötigste wird am Ende noch, am Anfang von Doomsday Clock nochmal aufgegriffen. Aber Watchmen, mal davon ab, dass man den sowieso mal gelesen haben sollte, solltet ihr auch da nochmal vielleicht noch mal lesen. Gibt ja genügend Varianten, wie es veröffentlicht worden ist.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Boah, ich glaube, das ist hart. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, wie das ist, wenn man diesen Band liest, ohne Watchmen gelesen zu haben. Ich glaube, schwierig.
Also wie gesagt, es wird einiges schon angerissen. Ich glaube aber nicht, dass die ganze Geschichte gebracht wird. Ich gucke auch gerade mal rein. Ich habe die Hefte ja hier neben mir. Im Vorwort wird es kurz angerissen.
Also ich denke, für den Kern der Geschichte ist es irrelevant, ob man Watchmen kennt oder nicht. Aber das Ding ist einfach, dieser Hintergrund ist so wichtig, der ist so gewichtig, dass man den tieferen Sinn besser verstehen kann. Weil sonst flacht das Ende auch ein bisschen ab. Wenn man nicht
Ja,
den Vergleich hat, mit der Watchmen. Man muss halt diese Watchmen-Welt kennen. Das ist das Wichtige. Nicht, dass man wirklich den Comic an sich kennen müsste, aber diese Watchmen-Welt und wie die aussieht und wie die gestaltet war und wie die sich anfühlt. Obwohl ich fast sagen würde, ja, wenn man den Zack Snyder-Film von Watchmen gesehen hat, ich finde, der hat Look und Feel unglaublich gut rübergebracht vom Comic. Jetzt ist er nicht gleich mit dem Comic und leider ist er genau an der Stelle nicht gleich mit dem Comic, die in Doomsday Clock wichtig wäre. Das wäre also verwirrend, nur den Film zu kennen. Das glaube ich, dann wird es ganz heftig. Also man sollte es wahrscheinlich, keine Ahnung, es ist echt kein Abbruch. Man sollte wirklich Watchmen gelesen haben und ich denke, dann sollte man auch Doomsday Clock gelesen haben. Es ist wirklich gut.
Ja, also wie gesagt, das ist das Einzige, wo man jetzt auch, was mir gerade noch so eingefallen ist. Ich denke mal, man sollte irgendwie schon mal was von Watchmen gehört haben. Ja. Also ganz unbeschrieben sollte man an Doomsday Clock nicht rangehen.
Also das Schöne ist, muss man sagen, ich weiß gar nicht, das hat man schon mal im Podcast gesagt, da habe ich irgendwie gemeint, man sollte Neuling vielleicht nicht unbedingt Watchmen geben. Und irgendjemand war anderer Meinung und der hat mich eigentlich auch davon überzeugt, von dem, was er gesagt hat und hat gemeint, ja, aber das ist etwas so Ernstes, etwas so auf dem Boden gebliebenes eigentlich, dass ein guter Einstieg ist. Und da hat er recht mit gehabt. Ich finde auch, auf jeden Fall ist jedem zu empfehlen, Watchmen zu lesen. Und vor allen Dingen kann ich empfehlen, Watchmen zu lesen, wenn man noch frisch in Comics ist, Watchmen zu lesen, das Buch ein paar Jahre wegzulegen, Comics zu lesen und dann nochmal Watchmen zu lesen. Und man wird sehen, jedes Mal, wenn man es liest, ist es nochmal ein bisschen anders. Also das ganze Wissen, was man dann aufgebaut hat, das hilft einem, das ganze Comic nochmal neu zu interpretieren. Von daher würde ich die Kombo empfehlen. Ich sag mal, ein gebrauchtes Watchmen-Buch, wenn man jetzt keinen Bock hat, unbedingt so viel Geld für ein Neubuch hinzulesen, ein gebrauchtes kriegt man bestimmt hinterhergeworfen. Im Grunde gibt es das immer wieder mal irgendwo, ja, was verkauft wird. Das ist ja auch so exorbitant oft gedruckt worden. Das ist bestimmt eins der Comics mit den meisten Nachdrucken überhaupt, weil es so gut ist. Und für viele ja das beste Comic, Superhelden-Comic. So muss man sagen, das beste Superhelden-Comic ever. Und wenn man Doomsday Clock lesen möchte, sollte man Watchmen lesen, weil dann man ist die Zielgruppe dafür. Safe.
So, bevor wir jetzt weiter abschweifen, auf ins Getümmel.
Ja.
So, der erste Band, auf Deutsch ist der mit den ersten drei Heften erschienen. Und das ist ja im Endeffekt das war auch das, was ich so im ersten Moment fand, so die Hinführung, okay, was passiert im Watchmen-Universum, warum kommen die Watchmen überhaupt ins DC-Universum? Und ich muss sagen, ich fand das, was Geoff Johns gemacht hat, dass im Endeffekt die Welt des Doomsday-Clocks, die Welt des Watchmen-Universums vor die Hunde geht, und Ozymandias irgendwie einen Plan hat, die zu retten. Das mit Dr. Manhattan verbunden ist, das fand ich durchaus nachvollziehbar. Gerade wenn man halt auch das Watchmen-Comic kennt. Auch wen er so dafür rekrutiert, das ist sinnvoll. Das Einzige, was ich dann halt auch und wie dann auch die ersten Charaktere, ich glaube, Ozymandias trifft auf Lex Luthor. Und der neue Rorschach, das so viel sei gesagt, der trifft auf Batman. Wie diese beiden Figuren dann miteinander agieren. Also ich finde auch, das ist noch alles sehr langsam. Man hat noch keine Ahnung gehabt, warum Dr. Manhattan im DC-Universum ist, ob er überhaupt da ist oder ob das alles sich nur als Fehlberechnung rausgestellt hat. Ich fand das so als Auftakt gut. Mhm. Also das war langsam. Aber das hat genügend, war jetzt nicht so langsam, dass man sich denkt, ja, kommt doch mal zum Punkt. Das ist so ein schöner, bestätiger Rhythmus gewesen. Weil, muss man ja auch sagen, Geoff Johns muss ja erstmal alle Figuren, die halt nicht DC sind, irgendwie noch überhaupt erstmal in die richtige Position bringen. Warum? Er muss Ozymandias in Position bringen. Er hat dann dieses neue Duo Mime und Marionette, die halt auch aus dem Watchmen-Universum kommen, die aber Geoff Johns und Gary Frank designt haben für diese Story. Warum zum Beispiel warum ausgerechnet diese beiden jetzt wichtig sind, dafür muss er ja, gibt er glaube ich sogar fast ein ganzes Heft auf. Dann, warum gibt es einen neuen Rorschach? Wer ist dieser neue Rorschach? Da werden genug Hinweise gebracht, aber noch nicht genügend Hinweise, dass man sofort weiß, wer es ist, aber genügend, dass man vielleicht schon anfängt zu rätseln. Und halt von wegen, okay, was wird quasi, ist die Grundlage fürs DC-Universum. Und ich muss sagen, für so ein großes Event, wie es ja eine große Reihe, die es ja sein soll, fand ich das schon gut. Es war zwar natürlich immer alles jetzt, wo ich sage, Exzellenz, also gerade am Anfang, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir zum Beispiel gedacht, warum bringt man jetzt diese Story mit um den Carver Coleman mit rein? Das hat eher so ein bisschen erinnert an dieses, wir hatten es ja gerade schon, dass Johns und Frank sich stark an Watchmen angelehnt haben. Und da gibt es ja dieses Story mit dem Black Freighter, also diesem Seemann. Und dass sie da einfach quasi ein Pendant zugesetzt haben. Kommen wir gleich nochmal drauf, aber ich fand, das war schon so für einen Einstieg nicht schlecht.
Ja, ich fand's gut. Ich hatte die ersten, boah, lass mich mal überlegen. Ich habe das erste Heft habe ich direkt gelesen auf US-Variante und dann Heft 2 und 3 habe ich zusammen gelesen. Und da fand ich auch, das Problem ist, in diesem ersten Band ist, dass man im Grunde nichts Wichtiges lernt. Es ist tatsächlich eine Vorstellung der Figuren. Es werden Weichen gestellt, aber alles, was gestellt wird, es führt in diesem Band selber zu nichts. Das ist das Problematische daran, weswegen man so ein bisschen noch nicht weiß. Man hat dann ein Heft, was unglaublich gut designt ist, was gefühlsmäßig, ich finde halt, Doomsday Clock ist wie Watchmen, das auf einer Gefühlsebene sehr gut spielt. So wie so ein Klaviersolo. Als würdest du eine gewisse Tonlage hören, was sich einstimmt. Das schaffen die ersten drei Hefte, oder besser gesagt, der erste deutsche Band. Der schafft das genauso, finde ich. Ne, du weißt genau, in was für einer Welt du dich bewegst. Wie die Tonlage ist und der schafft's, der entschleunigt dich. Du merkst, dass du dich durch dieses Heft nicht durchrennen kannst. Das ist kein Action-Comic, wo die ganze Zeit rumgeballert wird, Superhelden mit Laseraugen durch die Gegend schießen oder so, sondern du musst dir die Zeit nehmen, dir die Panels anzuschauen, du musst dir die Zeit nehmen, zuzuhören, genau zu lesen. Aber das schafft er halt auf eine Art und Weise, die, wie ich finde, nicht langweilig ist. Und das ist das Schwierige daran. Das ist das, was mir bei den meisten Heften, die sowas machen, fehlt. Ich habe dann immer Verständnis, es braucht einen Aufbau, wenn man irgendwo hin will. Es ist wichtig, die Figuren einzuführen, aber das so zu machen, dass man sich nicht langweilt, ist oft schwierig und das, finde ich, hat er sehr, sehr gut gelöst. Es bleibt halt nur am Ende, wenn man diesen Band gelesen hat, so die Frage, was habe ich denn jetzt effektiv rausbekommen? Wenn man den alleine rezensieren würde, kommt so raus, kann gut werden, muss aber nicht.
Ja, das ist auch das große Problem, dass du das hast. Ich finde auch, später wird es noch ein bisschen mehr. Ich finde auch, der Doomsday Clock ist sehr, wie du es immer so schön sagst, sehr wordy. Das heißt, du hast zwar sehr oft sehr lange Passagen, wo viel Text ist, was nichts Schlechtes ist, weil ich finde, anders als andere Autoren hast du nicht das Gefühl, dass irgendein Text davon überflüssig ist. Oder irgendwie leer wirkt, sondern alles, was gesagt wird, hat schon irgendwie so seinen Zweck. Genauso wird aber auch gearbeitet. Ich glaube, das ist in Heft 2 oder 3. In Heft 3, wo Batman das Tagebuch von Rorschach liest. Und einfach, ich glaube, sechs Paneele sind, wie Rorschach hinter Batman steht, der da sitzt und liest und irgendwie in die Welt guckt und so von wegen, ja, und wo bist du jetzt? Ja, ich bin bei Seite 4.
Ja.
So, das ist so. Das ist, da erzählt das genauso diese Story. Und das ist auch dieses, was du sagst, das entschleunigt, dass du halt ja auch dieses Tempo nehmen musst und dich diesem Tempo auch unterordnen musst. Du kannst jetzt nicht einfach, wie du sagst, einfach das jetzt durchblättern, weil dann verpasst du irgendwas.
Ja, vor allen Dingen, das war auch eine ganze Seite, das waren sogar 9 Paneele.
Genau, und sechs davon hatten keinen Dialog. Genauso
Ja.
diese Einschübe immer am Ende vom Heft, wie Nachrichten, so Zeitungsschnipsel, was hatten wir noch? Ich gucke gerade mal hier im ersten Band. Dann eins hast du, das ist The Bulletin, das ist dann irgendwie wie eine Homepage aufgebaut, wo du dich auch noch durchlesen kannst, das auch dann so aufgebaut ist, dass er halt was noch was daraus nehmen kannst. Wenn wir in der Story weiter ein bisschen voran sind, merkt man auch, dass da Sachen mit reinkommen, die mit der Story spielen. Und auch das ist, das nimmt dich aus der Story so lange raus. Wenn du dich darauf einlässt, liest du auch noch diese Zusatzinfos, lässt dabei das, was du gerade gelesen hast, das Heft sacken und gehst dann erst zum nächsten Heft.
Ja.
Und gerade in diesem ersten Band, diesen ersten drei Heften, finde ich das für die Stimmung des Events extrem gut. Und natürlich mag man das, wenn man jetzt nur diesen Band liest, wie du richtig sagst, so ein bisschen ambivalent sein, von wegen, man weiß noch nicht, wie, ob es gut ist oder schlecht. Aber grundsätzlich guter Start.
Es lässt halt so komplett offen, wo die Reise überhaupt hingeht. Das ist der Haken. Bei vielen Sachen wusste man immer, ja, okay, das ist jetzt der Einstieg und am Ende, keine Ahnung, von dem Film zum Beispiel, da weißt du, okay, da mag jetzt am Anfang viel Quatsch sein, aber ich weiß genau, am Ende boxen sich Superman und Batman. Weil du es schon
Ja.
weißt. Und da war die Frage, was passiert wirklich so? Es stand so im Raum, dass Superman sich mit Manhattan anlegt, aber da, auch da war die Frage, inwiefern denn? Ein rein Schlagabtausch war eigentlich so der Gedanke, dass Manhattan wenig Chancen haben dürfte. Umgedreht, Superman wenig Chancen haben dürfte. Und man wusste ja auch noch gar nicht, was wird der Kern der Geschichte und so. Von daher war das schwierig. Aber ich kann mich erinnern, dass ich nach diesen ersten drei Heften, als ich die gelesen hatte, schon recht gehypt war. Weil halt das Drumherum für mich gut genug war, dass ich gesagt habe, okay, das fängt schon sehr gut an. Schauen wir, wohin die Reise geht. Und das war auch dann in Ordnung, diese Geschichten mit Coleman zu lesen und so. Also diese, was du gerade meintest, diese Zeitungsartikel etc. Die ich auch, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen besser finde, als was ich mich so bei Watchmen erinnere. Ich fand, das war viel Info und da prasselt auch eine Menge auf einen ein. Aber das sind so Sachen, die ich in Comics eigentlich sehr, sehr gar bis gar nicht mag. Ne? Also vermeide ich, wenn ich kann, sowas, weil viele versuchen sowas, nicht viele, oder es wird öfters mal wieder sowas versucht, aber ich finde, das oft geht das echt ins Leere. Hier fand ich das interessant. Also da hatte ich nie das Gefühl, dass ich da jetzt gar keinen Bock mehr drauf habe. Und das habe ich schon sehr oft bei Heften gehabt, dass ich mir die letzten Seiten davon angeguckt habe und gedacht habe, oh, gar ich gar keinen Bock mehr, das zu lesen, ne? Also das muss jetzt gar nicht mehr sein. Und das fand ich, das hatte ich hier nicht so. Ich habe zwar mir gedacht, okay, das ist wieder viel Text, meine Fresse, aber hatte ich dann doch Bock drauf.
Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir in der Story mal schön weiter. Und in dem zweiten Band, mit den Heften 4 bis 6, geht es dann storymäßig eigentlich gar nicht mal so stark vorwärts. Ich glaube, das erste Heft dreht sich komplett darum, wer ist der neue Rorschach? Wie ist der dazu geworden, wer er jetzt ist und auch so seine Rolle, wie er jetzt im DC-Universum da im Arkham Asylum hockt. Und die beiden Hefte danach drehen sich dann darum, wie Batman auf Ozymandias trifft. Es werden erste Figuren eingeführt, die anscheinend vergessen wurden. Johnny Thunder wie hieß sie? Imra Adin, die anscheinend eine neue Rolle fürs DC-Universum haben und halt dann nebenher noch die Geschichte um Mime und Marionette, warum wie die sich kennengelernt haben, damit man die Figuren besser kennt. Das ist ähnlich wie diese ersten drei Hefte erstmal um weiter so die Tonalität des Bandes und dieser Geschichte voranzutreiben. Und halt auch einen emotionalen Verbindung zu den Charakteren zu bringen. Weil gerade bei Rorschach, wo ich dann auch sagen muss, da ist dann doch die Verbindung zu Watchmen doch stärker. Das war schon echt wichtig. Auch wenn ich finde, dass das gerade zu dem Zeitpunkt, wo es kam, also ein bisschen eher, man hätte das ähnlich wie Mime und Marionette vielleicht aufsplitten können, dass das immer wieder aufgebrochen wird von zusätzlichem, weil so wie es jetzt war, hat es halt der Story nochmal ein Bremsen, nochmal entschleunigt, war aber so im Großen und Ganzen halt schon eine gute Hinführung zum auch eigentlichen Problem der Superman-Theorie.
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt, der da stark ins Rennen kommt, das ist eben diese Superman-Theorie. Und ja, die wurde da ja halt sehr stark schon eigentlich thematisiert, da kann man schon rein. Also wenn man sich das jetzt, wenn man es jetzt mal zusammenfasst, da kommt schon eine Menge zusammen. Das heißt, wir haben so die Origin von dem neuen Rorschach, wir haben eine genaue Charakterisierung von den beiden Gangstern, wir haben die Superman-Theorie und wir haben zwischendrin noch die Geschichte gehabt mit Joker und den restlichen, ja, Villains im DC-Universum. Also es ist eigentlich schon eine Menge passiert. Das Ding ist, da sind wir wieder bei den Erwartungen. Da das Ding so groß wirkt, hatte man das Gefühl, dass da gar nicht so viel passiert ist. Aber wenn man es jetzt mal so zusammenlegt, das ist schon eine Menge. Und auch gerade die Rorschach-Geschichte zum Beispiel, das war ja ein ganzes Heft für ihn, Heft 4, da finde ich, ist schon, das ist ein sehr gutes Heft. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Hat wirklich gebremst. Aber fand ich auch wichtig, weil der ist auch einfach eine sehr wichtige Figur. Und zu denen hatte man auch von Anfang an, finde ich, das Gefühl, dass der eine wichtige Figur ist, weil Rorschach im originalen Watchmen schon so wichtig war.
Stimmt, also ich finde auch, dass beim ersten Mal lesen habe ich gedacht, so, oh, jetzt direkt zum Anfang nochmal so ein Geschwindigkeitsstopp, das fand ich so ein bisschen kontraintuitiv, aber jetzt beim zweiten Lesen und auch wenn man es mal im Gesamten liest, ist es nicht so wild, dass da in dem Moment dieser nochmal dieser Atemzug genommen wird, um halt das, weil wie du gerade schon sagst, was danach passiert, das ist ja schon. Da werden große Steine ins Rollen gebracht. Du hast halt die Schurken, die sich auf einmal irgendwie organisieren. Du hast die Superman-Theorie, die zentral wird. Und du siehst auf einmal Batman, der auf die Fresse kriegt. Und irgendwie eine Situation, wo du nicht weißt, wie soll man da rauskommen? Weil eigentlich endet der Band ja damit, und das ist halt Heft 6, dass im Endeffekt der Joker den Comedian ausnockt, Batman so gerade eben fliehen konnte. Oder? Ich guck grad mal. Nein, ich glaube, Batman konnte gar nicht fliehen.
Nee. Das nur der Joker hat halt den Comedian umgehauen.
Genau. Und im
Ne?
Endeffekt stehen dann halt viele, du hast halt noch zwei neue Faktoren, halt mit diesem alten Mann, der halt dann Johnny Thunder zu sein scheint. Und dieser Imra Adin, wo man halt auch nicht weiß, wer sie ist, doch sie sagt's ja, sie soll Satchung Girl sein, aber sie büxt ja aus Arkham Asylum aus und wie man ja guten Wissens weiß, geben die Leute dort sich nicht immer als solche aus, die sie sind.
Ja.
Und ja, also ich fand, vor allem wenn es halt Halbzeit ist, also da war schon quasi genug, die ganze Vorarbeit war jetzt fertig.
Genau. Also
Jetzt hat
ich
man
finde auch
diesen Moment
nicht,
gehabt.
ich weiß nicht, wo man sonst die Charakterisierung von dem vom Rorschach hätte reinpacken sollen. Vorher wäre es zu früh gewesen, weil da war schon so viel anderes. Und das aufzusplitten hätte bei ihm einfach den emotional Impact genommen. Ich fand einfach wirklich, dieses ganze Heft war nötig, dass du dich stark genug in den Reihen fühlen kannst und dann auch wirklich mitzukriegen. Weil hättest du das aufgeteilt, dann wäre es immer wieder ein bisschen gewesen, das wäre zwar interessant gewesen, aber seine Story ist nicht interessant, sondern seine Story ist emotional aufgeladen. Die ist vom Grundprinzip her recht einfach, aber die ist halt einfach, die nimmt dich dann mit, weil man es nachfühlen kann.
Ja, deswegen, ich muss auch sagen, ich finde auch diese Idee der Superman-Theorie. Ich war überrascht, dass zum Beispiel das ehrlich gesagt noch nie im
Ja.
Mainstream-Comic so aufgenommen wurde, weil für die Hörer, die es ja auch gelesen haben, nochmal kurz in Erinnerung rufen, die Superman-Theorie ist ja, besagt ja nichts anderes, dass die mit dem Auftauchen von Superman die amerikanische Regierung angefangen hat, eigene Metawesen zu kreieren.
Was auch erklärt, warum Amerika so voll ist mit Metawesen.
Genau, und das andere, das zum Beispiel gar nicht mitgemacht haben, es wird dann ja offenbart, zum Beispiel, dass Metamorpho, Man-Bat und Firestorm, bei Firestorm ist es diskutabel, aber Man-Bat, Lady Clayface und Metamorpho sind ganz klar Resultate dieses Projekts. Und dass andere Nationen anfangen, das als Bedrohung zu sehen und so wie so ein kalter Krieg im Superheldenwesen beginnt. Du hast halt Nationen, die halt sich davon bedroht fühlen, klarerweise. Und halt auch, ich weiß gar nicht, ob es schon in dem Band ist, im zweiten mit der dritten Partei, die sich einschaltet. Ja doch, da wird schon angekündigt. Da haben wir ja noch Black Adam,
Ja,
der dann
genau.
ja sagt von wegen so, ja, wer Schutz will, wer sich quasi in diesem ganzen Wettrüsten nicht beteiligen will und neutral bleiben will, der kommt zu mir. Dass das natürlich nicht ganz so stimmt, ist mit dem Neutral, wissen wir ja bei Black Adam. Und da wird schon viel, und ich muss auch sagen, ich finde diese Idee halt, wie gerade schon gesagt, ich finde die super. Und gerade auch im Gedanken, dass Watchmen ja während des Kalten Krieges, der letzten Phase, spielt, natürlich auch nochmal ein schöner Brückenschlag zwischen den beiden Werken.
Ja, haben die, also haben die, soll ich schon sagen, die. Geoff Johns hat da wirklich, ich finde, er hat das vom Pacing und so, wie das aufgebaut ist, hat er einfach super Job gemacht. Also es kam dann noch super gut hin mit dem Joker. Ich meine, ich muss sagen, so die Storyline um den Joker rum, also in diesem Band noch und den anderen Villains, ich finde, die funktioniert nur auf so einer überen Ebene. Ne, hatte ich ja schon mal angesprochen da. Wie gesagt, der Riddler, der sieht sehr klassisch aus und die ganzen Villains in dem Panel sehen sehr klassisch aus. Und dann
Ja,
kommt.
stimmt. Die Rogues, die man da sieht, sind die klassische Optik aus, ich glaube, aus den 70ern. Captain Cold sieht man ja mit dieser richtig dicken Wollmütze und nicht wie heutzutage eher mit diesen, ja, eher wie Parker.
Genau, ne, da wird ja immer sehr modern mittlerweile dargestellt. Und das sieht man auch bei den anderen Figuren. Ich meine, Giganta ist da sehr prominent in ihrem Kostüm noch.
Stimmt, jetzt wo es das Giganta sieht ja eher aus wie so Tarzan-Lady wieder, also mit ihrem Pelz, und heutzutage hat die ja so einen Einteiler an.
Genau. Ne, also es ist alles sehr klassisch gehalten und dann sieht man schlichtweg, wie der Comedian kommt und ja, leichtes Spiel mit der ganzen Bande hat. Was ich halt fand, also ich interpretiere es in dem Fall so, es macht dann auch erst dann richtig Sinn, wenn man sagt, man sieht halt, dass die Watchmen-Welt mit der Welt der DC Comics gerade damals in den 80ern, als Watchmen rauskam, es war halt so viel härter und deswegen hat er auch leichtes Spiel, die niederzumähen, weil das ist eine komplett andere Liga gewesen. Da waren die Supergegner gern noch ein bisschen lustiger, auch wenn da mal tragische Geschichten bei waren, aber vieles war lustig bis teilweise lächerlich und Watchmen war halt eine richtige Welt von Killern.
Ja, und wenn du auch guckst, welche Schurken da so bei sind, also in den Paneelen, also da sind die Rogues sind da, Dr. Sylvana, Giganta, Riddler, das sind jetzt ja nicht unbedingt, das sind zwar natürlich Namen, die man kennt, der Rat der Eulen sogar, sehe ich gerade, das sind alles Namen, die man kennt, aber das sind jetzt nicht die absoluten Schwergewichte. Da ist kein Darkseid bei, da ist kein Sinestro bei, das sind alles irgendwelche normalen Erdschurken.
Ja, vor allem, was ja auffällt, ist, das sind keine aktuellen Schurken. Das ist jetzt nicht so, dass man die in den aktuellen Comics alle so unbedingt sieht.
Naja, also die Rogues sieht man schon häufiger in aktuellen Comics.
Ja, aber das ist ja der Witz. Man sieht die Rogues, aber man sieht die absolut nicht so, wie sie da aufgestellt sind.
Ja gut, das stimmt natürlich.
Ne?
Also wenn du die aktuellen Versionen nimmst, das stimmt, die sind natürlich ganz klar anders. Also auch der Rat der Eulen, das ist zwar, wenn du so willst, in Anführungsstrichen aktuell, weil die halt seit dem New 52 immer mal wieder auftauchen. Im Rebirth ja vor allem auch zum Beispiel bei Nightwing, vor allem bei Nightwing. Aber wie du schon so richtig sagst, das sind halt alles als irgendwie alte Schurken.
Ja.
Mr. Mind. Nicht Mr. Mind, oh, wie heißt der? Der Zwergwüchsige von Wonder Woman. Der Telepath.
Da bist du jetzt genau beim richtigen. Wonder Woman ist da mein
Dr.
Steckenpferd.
Psycho? Der auch bei der Harley-Serie mit dabei ist. Ich glaube, Dr. Psycho heißt der.
Ach, der. Ah, jo, jetzt weiß ich, wie du meinst.
Ja, und der ist halt dabei, ehrlich, ich weiß nicht, wann ich den das letzte Mal im DC-Universum in den Comics gesehen habe.
Ja, das ist halt, ne? Das ist halt eine sehr komische Auswahl. Und ich finde halt erst, wenn du anfängst, das in Verbindung zu setzen mit der Watchmen-Welt und zu welcher Zeit alles gekommen ist, dann macht das plötzlich Sinn, ne?
Vor allem, das sind alles ja auch Figuren, die so in den 70ern, 80ern prominent waren. Mal vom Rat der Eulen ausgeklammert. Da ist ein Hector, da ist ein. Ja, aber da ist ein Hector Hammond dabei, da ist ein Mr. Freeze dabei. Das sind alles Figuren, die halt in dieser, man sagt immer so schön, Silver Age, wirklich bekannt waren.
Und
Pinguin.
wie gesagt, der Joker passt auch knallig da rein mit seinem
Ja
Kostüm,
gut.
ne? Es ist so, wie der aussieht, ist es die Zeit aus Killing Joke und so.
Ja, stimmt, willst du was sagst? Was natürlich, wenn man mit Alan Moore natürlich noch eine schöne kleine Nebennotiz ist.
Da. Auch sein Verhalten da drin passt eigentlich unglaublich gut zu seiner Darstellung in Killing Joke. Fällt mir jetzt mal gerade so auf. Der Moderne ist ein bisschen anders angelehnt. In seiner Art,
Ja.
sich zu verhalten und so. Der hat ja auch, der benutzt seinen klassischen Buzzer. In den heutigen Comics hat er den doch eigentlich gar nicht mehr.
Ja, stimmt, sowas ist ja halt auch, als ich zum Beispiel für das Jubiläum vom Joker, das ist ja auch genau das, was er so in den 70ern hatte.
Ja.
Dass er ja genau in diese Richtung geschoben wurde, dass er mehr so der, halt mehr der Comedy-Joker auch sein sollte in seinem Plan. Bevor wir uns jetzt hier noch weiter verrennen, der dritte Band mit den Heften 7 bis 9. Yep, 7 bis 9. Wo dann das erste Mal das passiert, was man ja schon in den 6 Heften vorher sich erhofft hat. Der Auftritt Dr. Manhattans.
Ach ja. Und ist
Der
das
dann
schon die
ja.
erste Erklärung? Ich überlege gerade. Nee,
Was für der erste.
was er gemacht hat, aber es kommt viel später. Nee, nee.
Nee, das kommt, da ist jetzt in dem Moment eher, warum Ozymandias ihn aufsucht. Und da wird das erste Mal auch offenbart. Die Offenbarung, die da kommt, ist, dass Ozymandias mal wieder gelogen hat mit seiner
Krankheit.
Motivation und wen er mitgenommen hat und alles. Und das fand ich zum Beispiel gerade als Auftakt für diesen dritten Band und dann halt quasi für die zweite Hälfte des Events super.
Ja,
Du
voll.
hast halt.
Also ich finde, da nimmt die Story auch so Fahrt auf. Ab da fängt die an, sehr viel flüssiger zu werden und es passiert auch einfach mit viel mehr Action.
Ja, auch während die halt noch so während auch Dr. Manhattan sich irgendwie versucht, so halb zu erklären. Und der auch zeigt, von wegen, dass er auf einmal ziemlich depressiv ist. ja, von wegen, alles endet und so. Von wegen, nichts ist mehr gut. Finde ich auch ganz geil, wie er dann die ganze Truppe wieder zurückschießt an den Punkt, wo die gerade waren. Und Rorschach einfach den Joker, ohne mit der Wimper zu zucken, K.O. haut.
Ja.
Der prügelt den Windel innerhalb der ersten, und anders als Batman hat dieser Rorschach nicht Ansatz, der hat keine Kampferfahrung. Der prügelt einfach der rastet aus, weil, oh, anders, weil er ausrastet, durch die Erfa dass er quasi gelingt wurde, vermöbelt er mal eben eine brutalsten Widersacher des Jokers, des Batmans, und das ist super, fand ich. Also, auch wie das endet, dass dann quasi, was dieses erste Heft, dass im Endeffekt Rorschach ja nicht mehr Rorschach ist, dass die anderen Charaktere aus dem Watchmen-Universum irgendwie jetzt verstreut werden und dass Dr. Manhattan halt da war. Das reicht schon aus, um die ganze restliche Geschichte, die dann auch in diesem jetzt in den nächsten beiden Heften kommt, einfach ohne groß nachzudenken weiterlaufen lassen kann.
Ja, und das kommt auch wieder zu dem Punkt, was ich meinte mit den Comedian. Die Jungs aus dem Watchmen-Universum sind einfach einen Tacken härter.
Ja.
Der hat es dann geschafft, den einfach wegzuboxen. Der hat halt eine aggressive Art an sich, die der Joker so gesehen in dieser Variante nicht kennt. Und deswegen auch eher geschockt ist, wenn er dann endlich mal ein wenig davon bekommt, was er ein bisschen mehr verdient. Da kommen wir auch ein bisschen zu dem Punkt, wie man dieses ganze Event einordnen soll. Das wird ein bisschen schwieriger, es zeitlich einzuordnen, wenn man sich auch diese ganzen Leute dann anschaut.
Wobei, das ist mir gerade, ich habe ja hier nebenher noch die Bände zur Hand. Wobei rein theoretisch wird es zeitlich eingeordnet, weil die Beiträge, immer am Ende dieses Heftes, teilweise sind das ja Zeitungsausschnitte, die halt aus dem normalen DC-Universum sind, und die sind datiert. Das heißt, das spielt quasi in 2019 vom DC-Universum.
Verdammt, das ist an mir vorbeigegangen.
Das ist, ich glaube, mit Heft, ich guck mal eben schnell, ich glaube, Heft 5 ist das. Das endet mit dem Weltreport zur Metawesen-Bedrohung, also zur Superman-Theorie und welches Land wie hat. Und da oben drüber steht halt, von wegen ja, Ausgabe 710 vom 30. Mai 2019. Also entweder ist es halt in Anführungsstrichen Meta-Witz, dass das wahrscheinlich das Heft an dem Tag rausgekommen ist, oder es verortet halt wirklich das Event zeitlich.
Also bei dem
Weil auch.
Heft, bei dem US-Heft steht drauf Juli 2018.
Ja, guck mal,
Dann ist Mai 30, 2019, ein halbes Jahr später ungefähr.
ja, und wobei es kommen ja sogar noch zwei, drei Sachen, wenn man so ein bisschen reales Wissen hat, kann man es noch mehr einordnen, weil der US-Präsident wird ein paar Mal angedeutet, und das ist ganz klar eine gewisse Orange.
Ja, gut.
Weil unter anderem wird darauf hingewiesen in einem Heft, ich weiß nicht, ob das jetzt in einem der letzten Hefte war, es von wegen, dass der Präsident twittert.
Ach, stimmt,
Und
stimmt.
der Wortlaut ist halt ganz klar Donald Trump. Und nee, ich muss dann sagen, in diesem zweiten Band, dann geht's ja auch, und das fand ich wirklich krass in Heft. Ich glaube, 8 und 9 war das. Wird das Tempo ja unfassbar schnell. Man hat ja auf einmal die Situation um Superman, und ich glaube, Heft 8 ist das, die Situation um Firestorm und wie Superman versucht, irgendwie die Situation zu deeskalieren, wie sie dann aber doch eskaliert. Und die ich auch persönlich super fand, um zu zeigen, was, weil Superman war ja im restlichen Event bisher, obwohl er die zentrale Figur ist, komplett nebensächlich. Man hat ihn nur gesehen, wie er einmal einen Albtraum hatte, was auch geil war, dass er sagt von wegen, er hatte noch nie einen. Und erst jetzt, nach der Hälfte des Events, taucht er das erste Mal auf.
Das stimmt.
Nach Dr. Manhattan. Das heißt, du hast die beiden großen Figuren, um die sich dieses ganze Event überhaupt dreht, die Hälfte der Zeit schon überhaupt nicht rausgeholt. Das heißt, jetzt bist du erst dann, ist man als Leser, fand ich auch an diesem Moment, okay. Beide Figuren treten jetzt auf. Du weißt, jetzt geht's in die heiße Phase. Wir haben die ganze Vorbereitung, dieses ganze Aufwärmen mit den Watchmen-Charakteren, mit der Superman-Theorie, das haben wir hinter uns. Und jetzt geht's halt ans Eingemachte. Und ich fand auch dieses Heft um, wenn man ja so will, um Superman und Firestorm und diese Superman-Theorie. Erstmal, wie ich gerade schon mal angedeutet habe, das war halt super, um wofür Superman steht. Dass Superman nicht irgendwie ein Charakter ist, der keine richtigen Kern hat, sondern der steht halt von wegen, er glaubt an die Unschuld von Firestorm. Er glaubt daran, dass der diese Situation wieder gerade biegen kann. Er hofft sogar, um mal ein bisschen Vorstellungen zu betreiben, dass Firestorm das schafft.
Ja, das ist es
Und
halt, ne?
er.
Diese Hoffnung, die er überhaupt in jeden Menschen und jedes Wesen jedes Mal setzt und darüber fährt, anstatt anders zu entscheiden, ne? Das muss man zum Beispiel sagen, der New 52 Superman, der hätte hier komplett anders agiert.
Ja,
Dem hat genau das gefehlt.
das ist mehr der, also ich kenne ja Superman gelesen, ja nur aus dem Action Comics Run von Rebirth, aber das ist mehr dieser Superman. Dieser sehr erwachsene und ja schon fast väterliche Superman. So kommt er auch gerade gegenüber Firestorm ja auch rüber.
Ja, der
Dass
Christopher
er
Reeve
so.
Superman.
Dass er der, ja, der Superman, der übertrieben sagt, so den kleinen jungen Helden zur Seite nimmt und sagt so von wegen, komm, das schaffst du und ich glaube an dich. Das musst nur ein bisschen, so nach dem Motto, ein bisschen über dich hinauswachsen, das schaffst du schon. So, das ist dieser Superman.
Ja.
Und ich fand auch, aber auch dieses, so wie er sich, der hat eine gewisse Souveränität auch noch zusätzlich.
Der hat halt, das ist halt immer der Witz an Superman, dass man, der könnte diese Situation innerhalb von einer Sekunde klären. Also wirklich klären und es wird keiner verletzt werden und so. Er hätte die Möglichkeit, aber das würde ihn vom Helden zum Diktator machen.
Injustice.
Ja, und er macht halt genau das Gegenteil. Er ist halt genau der da steht und redet und total darauf hofft und der ist auch nicht mal manipulativ in der Art, wie er redet. Er versucht dich nicht
Nee.
auf schlaue Art rumzukriegen, sondern der appelliert an den Kern, an dein Gewissen, dass du daraufhin die richtige Entscheidung triffst, ohne sich zu krass einzumischen, obwohl er jede Möglichkeit hätte, das zu machen.
Sogar
Und ich.
bei klaren Gegenspielern wie Black Adam.
Ja.
Er geht ja sogar zu Black Adam hin und sagt von wegen, Kollege, er sagt ja sogar von wegen, hör auf mich zu reizen, bevor ich mich an dir abreagiere.
Ja.
Und sagt auch noch von wegen so, halt dich zurück. Und das fand ich super. Also, wenn man, ohne jetzt zu sagen, so von wegen das ganze Event lesen zu müssen, aber wenn man ein Heft raussuchen müsste, um Superman zu kategorisieren, ist das Heft eigentlich perfekt.
Ja, definitiv.
Was die Figur Superman ausmacht, ist dieses Heft. Und das fand ich super. Und ja, dann das Heft darauf ist dann ja schon allein mit diesem Cover, was man auch im Band so schön sieht, mit dem Legion Flight Ring, der im All mit Bluttropfen fliegt.
Ja, vielleicht noch als
Und
kleine Info bei dem Band vor, bei dem Heft vorher. Da sind tatsächlich am Ende auch diese Zeitungsartikel drin. Und das ist genau vor dem Tag, wo das mit Firestorm passiert. Und da steht dann 6. Juni 2019.
stimmt.
Dann wissen wir sogar genau das Datum, wann all das passiert. Es ist tatsächlich also es ist Anfang Juni 2019 passiert all das. Das ist krass. Jetzt müsste man irgendwo ein DC-Heft haben, wo man noch ein normales Datum sieht, um zu wissen, wo die gerade hängen.
Ah, das wäre interessant. Müsste man mal gucken, ob es sowas gibt. Nee, und ja, gut, und natürlich das Superman-Heft endet, das achte Heft endet ja damit, dass man nicht weiß, was mit Superman passiert ist.
Genau.
Das wird dann ja das letzte Heft oder das neunte Heft dann ja bringen, nämlich dass Superman im Koma liegt und die Superhelden sich aufgrund der Messungen des Kampfes in Russland einer Energiespur folgen auf den Mars. Und es sind nicht nur irgendwie ein paar Superhelden, sondern gefühlt alle.
Wirklich
Das
alle.
finde ich auch so geil. Ich glaube, in dem Heft sind, glaube ich, vier oder fünf Seiten. Vier Seiten sind das, die ganzen die ganzen quasi Schiffe zeigen, welche Superhelden unterwegs sind. Du hast da das eine Heft mit den New Gods, mit quasi New Gods und den Hawkgirl und Hawkman. Dann hast du ein Heft, da sind die ganzen ein Schiff, da sind die ganzen Teen Titans und die Lanterns drin. Eins, das ist voll mit Justice League Helden. Das nächste hat nur Superman, dann siehst du irgendwie, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, gab aber gar kein Schiff. In Anführungsstrichen die Justice League Dark, Doom Patrol, die ganzen Bat-Kumpels, also Nightwing, Oracle, nee, auch nicht Oracle, Batgirl, Red Hood und sogar so Figuren, wo ich gar nicht wusste, dass die im normalen DC-Universum eigentlich existieren, wie Magog. Figuren wie Captain Atom, die man ja auch gefühlt nie gesehen hat.
Ja, auch da sind wir wieder. Das sind alles sehr prominente Figuren der 80er, ne? Oder 90er, ja, auch dabei.
Während die ja dann auf Konfrontationskurs mit Dr. Manhattan gehen, versucht Batman ja irgendwie, die noch zu stoppen. Und ja, wie man dann ja sieht, ist die Aktion der Superhelden alles andere als von Erfolg. Und Wonder Womans versucht friedlich alles zu regeln in den Vereinten Nationen, wird auch quasi im Endeffekt der ganze Karren fährt in Dreck. Batman kann keinen mehr retten, ist verletzt und allein auf der Erde. Superman liegt im Koma. Die komplette Heldenriege von DC wird von Dr. Manhattan links und rechts gewatscht. Und Wonder Woman will eigentlich deeskalieren und kann noch gar nicht dazukommen, weil die Situation an den Vereinten Nationen eskaliert. Die Watchmen-Charaktere sind bis auf Dr. Manhattan alle nicht zu sehen. Und das war auch dann in dem Moment vor dem letzten Band jetzt das Letzte, was ich gelesen hatte, und war damals so nach dem Motto, die müssen die Hefte zeitnah bringen, die dürfen nicht wieder verschoben werden.
Ja, also ich finde auch, da ist man merkt halt richtig, diese klassischen Helden, es passiert genau das, was passieren musste. Also zu sehen, hätten die irgendwas mit Dr. Manhattan schaffen können, hätte man Dr. Manhattan so gesehen genervt. Er musste die
Ja.
alle
Der
auseinandernehmen.
hat
Hat's
mal
auch sehr
eben
einfach
schnell
gemacht. Und
Magie gelernt.
ja.
Ach, Magie, kenne ich nicht. Ja, so kann ich.
Ja, die haben auch wieder sein Interesse geweckt in diesem Kampf, ne? Das ist das, wo er dann mal wieder interessiert gewirkt hat. Das ist ja seit dem Ende von Watchmen damals war halt sein Problem immer, dass er noch Interesse zeigen, finden in sich musste, in sich selber Interesse finden musste für irgendetwas. Deswegen fand er das DC-Universum interessant und was da passiert und hat daran rumgewerkelt. Und er ist auch total fasziniert davon, dass er, da ist ja der Punkt, wo er sagt, er kann nicht daran vorbeisehen, was passiert, wenn Superman auf ihn zukommt. Dass er ab da ist alles schwarz für ihn. Und es ist halt diese Neugier, die ihn vorantreibt. Er arbeitet ja nicht mal darauf zu, irgendetwas an dieser Situation zu ändern. Er ist einfach neugierig, wann es endlich eintritt und er endlich etwas Neues erfährt.
Er sagt ja auch von wegen dieses, genau das ist es ja, was dieses Universum ihn auch in dran lockt. Und auch das, was man ja sieht, von wegen, oh, auf einmal wird er mit etwas konfrontiert, was er nicht kennt. Der Green Lantern Ring. Er nimmt den Guy Gardner einfach ab.
Ja.
Und zerbröselt den in der Hand.
Ja.
Die Helden mit der Magie kommen und alle denken so, ha, und auch Constantine so, ha, wir legen dich jetzt so übers Knie. Und auf einmal, ja, Magie, ja, das ist nur ein Programmierfehler. Zack, hat er gelernt und quasi umgedreht. Er sagt auch so, von wegen so ganz trocken, es ist schön, was Neues zu lernen.
Ja, selbst wenn der Dingens ihn zerlegt, der Captain Atom, der schafft es ja schon, ihn auseinanderzunehmen und dann setzt er sich einfach wieder zusammen und das war dann auch nichts.
Ich finde übrigens auch sehr lustig, in diesen Szenen sieht man es ja wieder, dass anders als in den anderen Auftritten des guten Dr. Manhattan, er wieder nackt ist. Die haben ja Dr. Manhattan immer wieder, ich glaube, im Film weiß ich es nicht, aber ich glaube, in den Comics auch zensiert. Da hat er ja einfach diesen schwarzen Streifen, wie als Unterhose.
Ja.
Und da ist es auch so von wegen so, auch Guy Gardner, so von wegen, ich boxe ihm jetzt so rum, dass er endlich Boxershorts anzieht. So nach dem, ich glaube sogar, dass die von der Shazam-Family, der Freddie Freeman sich total darüber amüsiert, so von wegen, wow, der lässt aber ganz gut hängen. Und bei der Jüngsten so von wegen, ja, guck weg, so nach dem Motto. Und das fand ich auch sehr, dass bei so einer recht ernsten Thematik trotzdem irgendwie geschafft wird, so in Anführungsstrichen stumpfer Humor reinzubringen.
Ne. Aber ich finde es
Ich
halt
glaube auch
auch,
im He
es ist
Ich
super
glaube auch zwei
passend
Hefte
mit dem
vorher ist
Nachtsein,
es
ne?
auch, ja, ist es auch, glaube ich, zwei Hefte vorher, wo der Joker sagt, so von wegen so, bitte, um meinetwillen, zieh dir bitte was an.
Ja,
Nee,
es
aber
macht so Spaß.
wo du auch gerade sagtest, von wegen, die ganzen Helden kommen, so von wegen, dass das, was passieren muss, ich finde, dieser Moment hat so was richtig Crisis-mäßiges.
Ja,
Das ist auch
safe.
das, was, glaube ich, was auch viele sich so erhofft, war auch vorhin nochmal, waren bei der Erwartungshaltung. Das ist auch das, was viele sich erhofft haben. Die haben gehofft, dass irgendwas passiert, warum Superman eingreifen muss, warum Superman sich mit Dr. Manhattan anlegt. Und genau das ist dieser Moment. Ich fand auch das, ehrlich gesagt, sehr gut von Panini gelöst, das in diesen Drei-Hefte-Rhythmus rauszubringen, weil genau an diesem Punkt jetzt, wollte man unbedingt diesen 12., die letzten drei Hefte und auch diesen vierten Band haben, weil man halt wissen will, wie es weitergeht. Und ist ein perfekter Cliffhanger. Und genau das ist jetzt dieser Moment, wo man sagen würde, okay, jetzt ist eine Crisis an dem richtigen Punkt, jetzt muss es in die heiße Phase gehen.
Ja, witzigerweise, das ist tatsächlich vom Aufbau her, hatte man es eigentlich bloß erwartet, okay, alle Superhelden sind geschlagen, im Grunde müssen jetzt Batman und Superman kommen, da kommt das Hirn und da kommen die Muskeln und ein Endkampf und dann dadurch passiert irgendwas exorbitant Großartiges. Und dann wird aber das ganze Schema nochmal ganz schön durchgerüttelt. Auf Superman-Art und Weise. Und ohne Hilfe von Batman. Es ist diesmal nicht sein Intellekt, der alles rettet.
Und überraschenderweise ist Wonder Woman ja quasi, wenn man ja sagt, man weiß ja immer so von wegen ja, die Trinity. Man hat Batman, man hat Superman, man hat Wonder Woman. Ich finde irgendwie im Ganzen auch gleich, wenn man gleich so über das Finale vom Ganzen reden, Wonder Woman ist quasi nicht existent in diesem Event.
Ja.
Die tritt einmal auf, kriegt von Black Adam und Giganta auf die Fresse und ist wieder weg.
Ja.
Und wobei wir ja natürlich jetzt an dem Punkt, obwohl wir haben ja gerade gesagt, das ist ultimative Cliffhanger, wir kriegen aber jetzt mit Heft 10 nochmal, finde ich, einen ziemlichen Tempostopp.
Absolut, ich kann mich daran erinnern, als ich das gelesen habe. Ich fand so, oh Mist, ich dachte jetzt
Aber
Shepherds.
ich muss sagen, ich fand dieses Heft nicht schlecht, weil endlich wird mal klar, warum die ganze Zeit vorher dieser Carver Coleman überhaupt. Und auch dann diese Nathaniel Dusk-Filme überhaupt rangebracht werden. Warum gibt's das Ganze? Warum? Das fand ich zwar, wie du auch schon sagst, so von wegen dieses Bammer, dass man da sitzt und sagt von wegen so, Mann, ich will jetzt eigentlich sehen, wie sich Superman und Dr. Manhattan boxen. Und nicht wie ein Schauspieler gescheitert ist. Das finde ich aber nicht schlimm, weil dafür wird überhaupt mal erwähnt, wa warum oder was Dr. Manhattan angetrieben hat, in das DC-Universum zu kommen.
Ja, und vor allem, das war ja von daher spannend, weil man gar nicht wusste, das ist die Hintergrundinfo, die du nicht gesucht hast, aber die unglaublich viel Sinn macht dann. Das war echt das fehlende Puzzlestück, um noch zu verstehen, an welchen Punkten man den überhaupt noch greifen kann. Weil er ja halt an einem Punkt war, wo der Dr. Manhattan wirkt halt komplett unmoralisch. Und das ist das Beste. Er ist nicht mal böse. Der ist einfach nur komplett unmoralisch. Der hat gar keine Moralvorstellung mehr. Der ist einfach nur noch gelangweilt. Und da merkt man, dass er halt doch noch so Reste von Gefühl und Menschlichkeit in sich hat.
Oder versucht das zu entdecken durch.
Ja, genau.
Nur nicht mal. Das sieht man da ja nicht. Ganz im Gegenteil. Er nutzt ja diesen Carver Coleman aus, um zu gucken, bis wohin seine Kräfte reichen in diesem neuen Universum. Was kann er ändern? Das ist ja auch das, was ja dann herkommt. Das Multiversum wird ja angesprochen. Es werden auf einmal Figuren aus dem Golden Age rausgeholt, die ganze Justice Society. Wie er etwas an der Vergangenheit ändert, ungeahnte Reaktion zu bringen. Dass auf einmal, das wird auch so richtig schön, auch wieder mal ein großes Lob an Gary Frank
Geoff
und
Johns.
Geoff Johns, wie damit umgegangen wird. Es wird ja hier gezeigt, von wegen, was, wer, wie, was passiert. Ich glaube jedenfalls, das ist in dem Heft, dass er minimal, nur eine minimale Sache ändert und plötzlich die Vergangenheit sich komplett ändert. Das hat, glaube
Und
ich, oh, ist das erst im letzten Heft.
nein, das ist schon vorher. Bin ich eigentlich auch ziemlich sicher. Ich habe das Heft jetzt nicht vor
Du
der
weißt, was ich
Nase.
meine, ne? Dass er zum Beispiel mit dem Johnny Thunder. Ah, genau, hier ist, das ist noch im ersten Heft. Da sagt von wegen, da sucht die, will die Justice Society of America, will Superman bei sich in der Runde haben, beziehungsweise wartet nur noch auf ihn und der Johnny Thunder will halt quasi Superman suchen und dann ist quasi die gleiche Szenerie in der Panelreihe darunter. Und da merkt man schon, dass Dr. Manhattan irgendwas geändert hat. Dass dieser Johnny Thunder gar nicht seinen Djinn hat, sondern nur ein junger Mann ist. Und das artet dann ja weiter aus, wie er dann bis dann im ersten Heft das Metaverse erstmal beschrieben wird. Dass, ja, es end damit endet, dass Superman aus seinem Koma wieder aufwacht. Und Geoff Johns, sag ich schon. Und Dr. Manhattan sich auch selbst erstmal als Schurken sieht in diesem Universum. Und ich fand das halt von wegen auch wie Superman wieder aus dem Koma erwacht, diese Einführung des Metaverse, was ja gerade in den letzten beiden Kapiteln weitaus stärker noch ausgearbeitet wird.
Wurde
Auch
das
was
namentlich
und
schon erwähnt im 10. Heft?
ja, das wird, du hast das, ich glaube, das ist auf der vorletzten Doppelseite. Also du hast das die letzte Seite, wo Superman aufwacht, und auf der Doppelseite davor in dem einzigen Panel, was nur Dr. Manhattan hat, im Porträt, da steht, es ist der 18. April 1938, ich habe das Metaversum umgestaltet.
Ach, guck mal,
Und es
interessant.
wendet sich gegen mich. Und weil das ist nämlich dann in dem Moment, man sieht auch vorher, wie er alles geändert hat. Man sieht auf der Seite vorher auch dass Wally West herausfindet, dass er am Metaversum rumfuscht. Und, auf der Seite wird das auch schon mal erwähnt. Und ja, also ich fand das Heft, also wie wir gerade schon beide gesagt haben, ein bisschen so ein Tempo-Break, aber es war, wie du schon richtig gesagt hast, die Erklärung, die man nicht gesucht hat, aber die quasi so dieses letzte Puzzleteil ist. Wo man natürlich auch wieder, so ähnlich wie bei der Geschichte um Rorschach, dieses Puzzleteil in der Falz, quasi, es war die ganze Zeit vor der Nase. Und dann die letzten beiden Hefte, die muss man auch, finde ich, zusammennehmen, während die Situation eskaliert einfach weiter durch Ozymandias und auch dieser Cliffhanger vom 11. Heft, dass Superman und Dr. Manhattan gegenüberstehen und man merkt, dass die einfach nur von Ozymandias ausgetrickst wurden und im Endeffekt die Situation einfach nur zu eskalieren droht, quasi hoffnungslos.
Ja, das ist der Haken daran.
Und auch das, wie oft, man sieht ja auch am Ende des Heftes, wenn man diese Zusatzseiten hat, da findet man ja auch zum Beispiel heraus, dass Lex Luthor von dem Eingriff von Dr. Manhattan auch weiß, aber nicht quasi nicht das weiß, was der Leser weiß, sondern nur ein Bruchteil davon. Und auf dessen Schliche ist, das fand ich halt wirklich, wirklich gut. Also das war so dieses letzte Aufbäumen, du siehst halt an allen Ecken und Enden kracht's und geht's auf Ende zu.
Was auch wieder total an das Original von Watchmen erinnert hat. Das ist so vom Pacing her genauso aufgebaut gewesen. Ne? So gegen Ende kracht halt auch an allen Ecken und Enden mal zusammen. So ein richtiger Climax am Ende.
Und ja, das letzte Heft, also und ich glaube auch, das ist jetzt wieder auch, wo wir gerade bei Erwartungen sind. Man geht ja davon aus, gerade auch mit dem Cliffhanger vom 11. Heft, die beiden stehen sich gegenüber, im nächsten Moment fliegen die Fäuste.
Ja.
Und ich finde es auch irgendwie lustig, dass wenn man sich das anguckt, diese ganze Situation, die dann im 11. Heft ist, bis zu dem Punkt, dass Superman auf Dr. Manhattan losgeht, augenscheinlich, vergehen 1, 2, 3, 1. Fast das halbe Heft. Ah, oh, nee, ein Drittel des Heftes. Ein Drittel des Heftes davon vergeht. Superman, aufgrund der Situation, die da eskaliert, ist gar nicht erst im Moment, sich überhaupt immer auf Dr. Manhattan zu konzentrieren. Und erst dann in dem Moment, wo man sich denkt, okay, jetzt eskaliert's, kommt es völlig anders. Und das fand ich persönlich super.
No pun intended.
Ja, großartig, übermäßig, keine Ahnung, weil jetzt einfach nur Superman Dr. Manhattan boxen zu lassen, um dann, was weiß ich, einen Riss im Zeitkontinuum zu bringen und irgendwas rauszufriemeln, im schlimmsten Fall den Scott Snyder zu machen und einfach zu sagen, so, wir haben jetzt das Ende, ohne ihn zu diskutieren wollen. Ich mag Snyder ja sehr gerne.
Ich befürchte, das war irgendwo noch so meine Idee. Ich glaube, das hatten wir, glaube ich, auch in irgendeinem Podcast beredet. Ich glaube, das war unser Aluhut-Podcast, wo ich auch meinte, ja,
Ja.
es könnte sein, er könnte ihm so einen scheppern, dass Raum und Zeit auseinanderfliegen. Da muss man jetzt sagen, man hat einfach sehr stark daneben gelegen.
Ja, voll, völlig. Also das ist, ich finde diesen Twist auch, dass Superman quasi Dr. Manhattan schützt und sagt von wegen, jetzt entscheid dich doch einfach mal.
Ja. Ja, er schafft es halt, er schafft halt etwas, was komplett verloren gegangen war, er schafft es, Manhattan zu inspirieren. Und dazu braucht es einfach einen Superman, weil nur Superman so die Inspiration sein kann. Das ist halt total zurück zum Kern und Ursprung der Figur. Ein unglaublich tolles Beispiel, was durch Hoffnung und seine Hoffnung in die Menschheit inspirierend sein kann. Das ist so krass. Es ist der Twist, der nötig war. Er hat halt alles zementiert.
Ja, und dann kommt, glaube ich, auch der Punkt, wo, glaube ich, viele Leute, wenn sie sowieso schon nicht schon mit dieser Situation nicht mehr zufrieden waren, dass Superman nicht Dr. Manhattan wegboxt, sondern das Gegenteil ihn schützt, wenn die da schon nicht mehr dabei waren, verlieren die das, was danach passiert, gänzlich aus dem Auge. Ich muss sagen, wir beide haben ja privat schon darüber gesprochen, aber das, was danach kam, ist wohl das Smarteste, was man im ganzen Multiversum des von DC überhaupt bringen konnte.
Ja, absolut.
Diese Einführung, man hat es ja gerade schon einmal genannt, des Metaversums, quasi der Blaupause des des Multiversums, dass wenn es angestupst wird, es neue Multiversen auspupst. Das einzubringen und dann damit die ganze Historie von DC Comics reinzubringen. Man hat den Bruch Golden Age, Silver Age wunderbar erklärt. Man hat die Crisis on Infinite Earths sinnvoll eingebracht. Man hat alle anderen Krisen, die darauf folgten, bis zum Flashpoint interessant zusammengeführt. Man hat den Flashpoint und das Rebirth sinnvoll eingebracht. Und sogar das Dr. Manhattan, das, was man, du hast ja am Anfang des Podcasts hier gesagt, mit dem Rebirth-Heft. Da hat man ja ge gedacht, so von wegen, ja, da kommt jetzt die große Doomsday Clock, ist jetzt der große Kreisschluss. Ja, ist es. Es erklärt, warum das New 52 und warum das Rebirth-Universum so ist, wie es ist. Und es bringt sogar, gut, ob jetzt gerade auch aufgrund der aktuellen Situation vieles davon so kommt, wie er auf dieser einen Seite auch andeutet, Dr. Manhattan kann ja dann wieder in die Zukunft blicken und bringt dann diesen Blick in die Zukunft, was das DC-Universum noch kommen wird. Wann wird das Metaversum nochmal angestupst? Da haben wir die Old Gods, die angeblich, dass dieses Jahr passieren soll. Du hast 2025, da soll eine Time Master Krise angebracht werden. 2026, viele Leute, das Gerücht hält sich ja schon extrem stark, Erde 5G. 2030, die Secret Crisis, die dann dazu bringt, wo dann auf einmal sogar Thor genannt wird und ein grünes, mächtiges Monstrum, was, Und wir haben sich ja schon echt oft genug selber darüber gescherzt, dass während DC immer Crisis nutzt als Eventnamen, nutzt Marvel gerne etwas mit Secret. Und das große Crossover haben wir ja schon, bevor dieser Band und dieses Heft rauskam, schon gescherzt, von wegen müsste eine Secret Crisis sein.
Ja, ich glaube, wir haben es in
Hier
irgendeinem
wird's.
Podcast, Dips da drauf, wir haben es auf jeden Fall schon gesagt.
Ja, da haben wir das schon gescherzt. Das wird ja nochmal aufgenommen. Und auch dann, gut, danach wird es noch weiter, dass immer wieder gezeigt wird, okay, es gibt immer wieder neue Schritte nach vorne für Superman. Das fand ich irgendwie. Das war innovativ. DC geht in dem Moment den. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, perfekten Schritt, wie auf einmal das ganze Multiversum, alles, was veröffentlicht wurde, relevant ist.
Na.
Du hast nicht, wir haben ja in der letzten Ausgabe des Podcasts haben wir ja dieses Drink and Draw Interview von Dan Didio besprochen. Und dass er sagt von wegen, ja, die Leute wollen quasi das merken, dass die Hälfte, die sie legen, dass alles zählt, dass alles wichtig ist. Genau das greift dieses Metaversum auf. Du
Genau.
hast nicht das Gefühl, dass du sagst von wegen, ja, warum soll ich das denn lesen, wenn eh demnächst der Reboot kommt? Ja, weil das nicht nur, weil das quasi, weil ein Reboot kein Reboot mehr ist. Es ist was komplett Neues. Und das ist, ich bin jetzt gerade absolut im Hype-Modus, weil ich dieses Konzept mega finde. Und fand das in dem Moment für diesen ja fast Höhepunkt des Events oder fast Finale großartig.
Also ich habe es ja schon ein paar Monate hinter mir. Also ich bin immer noch der Meinung, das ist eines der schlauesten Konstrukte, was ich seit ever gesehen habe. So ist einfach, es ist die komplette Metapher. Das Metaverse ist einfach die komplette perfekte Metapher für DC Comics als Verlag. Es wird einfach alles reingebracht. Alles, was die bringen, macht auf einmal Sinn. Also selbst das Black Label ist, es sind Geschichten im Multiversum. Aber es ist trotzdem mit allen anderen verknüpft, wenn man sagt, es ist halt im Metaversum vom DC-Label. DC Comics ist das Metaversum und es wird dadurch verknüpft, indem man sagt, es dreht sich nun mal alles um Superman. Superman ist der Angelpunkt, weil Superman die Story ist, die Figur ist, durch die sich DC Comics definiert. Und genau das beschreibt es auch. Es ist einfach die In-Universe-Erklärung für all das, was passiert. Und dadurch ist halt alles wichtig und eine normale Entwicklung. Superman musste immer wieder neu erschaffen werden und durch die Zeit gehen, damit es nicht stehen bleibt, damit es immer weitergehen kann. Und das ist einfach, es ist so genial. Also das Konstrukt ist auch einfach, so wie es ist auch fertig. Es muss nicht weiter ausgebaut werden. Das,
Nee.
so wie es ist, reicht es, ist perfekt, es macht genau das, was es soll. Und was mir halt auch super daran gefällt, ist, dass man es halt so aufgebaut hat, es ist jetzt nichts, was man weiter nutzen kann. Es ist nicht so wie die Quellenenergie, die durch das Dark Multiverse entstanden ist, als sie da die Quellwand da eingeschlagen haben, was man jetzt benutzen kann, um rumzuspringen. Man kann nicht einfach an dem Metaverse rumbasteln. Das ist jetzt kein Weg, irgendwo reinzugehen. Das ist so, wie es ist eine Erklärung, aber fast unantastbar. Der einzige, nee, nicht mehr der einzige, nicht mal Manhattan kann an dem Metaverse was machen.
Doch, er kann was machen, aber er merkt ja, dass das quasi auf Widerstand stößt. Er kann nicht einfach, er ist zwar ja eine gottähnliche Person, ein gottähnliches Individuum mit seinen Kräften, aber er merkt ja auch, er sagt ja auch selber von wegen, dass er vom Metaverse quasi das Gefühl hat, wie als Antikörper wahrgenommen zu werden.
Er kann Einfluss nehmen, aber der kann nicht entscheiden, was da passiert. Also alles, was er macht, hat Einfluss auf das Multiversum. Aber er kann nicht das Metaverse an sich richtig beeinflussen. Das finde ich halt so krass daran. Also selbst er kann nicht einfach sagen, er konnte jetzt nicht das Metaverse verändern, sondern er kann nur die Multiversen im Metaverse verändern.
Nee, er hat es ja versucht. Und das sagt er ja in Heft 10. Er sagte selber von wegen, ich habe das Metaversum umgestaltet, indem er halt die Laterne weggenommen hat. Also er sagt schon, dass das durchaus der Fall war, nur dass er das nicht ohne eine Konsequenz tragen kann. Das heißt, er kann quasi aufs Metaverse, er steht quasi über den Multiversen, aber noch unterm Metaversum.
Genau, das meinst du eigentlich auch.
Und das ist es halt. Er merkt zwar von wegen, okay, am Multiversum könnte er rein theoretisch dran rumschrauben, wie es ihm lustig ist, aber das interessiert ihn nicht. Ihn interessiert das Metaversum. Und da kann selbst er als gottähnliches Wesen nicht dran rumzupfen, ohne ein Gewicht zu kriegen.
Ist Dr. Manhattan in dem Fall die perfekte Metapher für die Leser? Eigentlich schon, oder? Du kannst es alles beobachten. Du hast einen gewissen Einfluss. Also gerade heutzutage durch Social Media und so, wenn du genug rumnüllst, dann geht die sie auch gern mal einen Schritt zurück und holt die Unterhosen wieder raus oder so. Aber du kannst nicht wirklich die Dingens beeinflussen. Du kannst nicht die wirkliche Veröffentlichung und alles Mögliche beeinflussen. Da drückt das Label zurück.
Da fällt mir gerade aber was ein. Welche Optik hat Superman in dem Event?
Ich finde, er sieht klassisch aus. Also ich meine,
Also
der
ganz,
einzige Unterschied zwischen
er
klassisch
wechselt.
und nu und den aktuellen Superman wäre ja eigentlich diese Handschuh-Dinger. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob man die hier sehen kann. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, ob der Zeichner die zeigt. Aber ich sehe sie nicht. Er sieht komplett klassisch aus.
Am Ende hat er definitiv die Unterbuchse wieder drüber.
Ja, klar.
Ich weiß aber gerade nicht, ob er vielleicht vorher. Batman ist ja sowieso komplett seltsam, wie der aussieht. Das kann
Ja,
ich
sein
null
Outfit passt
einordnen.
nirgends rein. Das ist auch so stark an Dingens angelehnt, ne? An Killing Joke.
Nee, Superman hat dauerhaft Unterbuchse an. Das ist nur auf dem einen Cover da. Da hat er halt die, wenn du so willst, Rebirth-Optik halt mit diesem blauen Anzug und dem roten, diesem roten Gürtel.
Ja, das sind jetzt zwei Varianten. Es könnte einerseits sein, dass das durch die Veröffentlichung, dadurch, dass sich alles nach hinten geschoben hat, so viel verändert hat, dass sie es übernommen haben. Das Ding ist aber auch schlichtweg, er hat auch nicht den Rebirth-Anzug an. Also wenn du die letzten Seiten durchguckst und dir da Superman anguckst, er hat sein klassisches Kostüm an. Das ist klassisch
Das hat er
pre-52.
aber auch schon, das hat er aber auch, wie gesagt, schon in den ersten Heften einmal an, wo man ihn schweben sieht.
Welches Heft denn? Weißt du es zufällig gerade auswendig?
Ich glaube, das war Heft 1 oder 2.
Muss man gerade reinschauen, ob man da schon was an den Händen sieht. Weil das Ding ist halt, also wenn er auch nur im geringsten der Rebirth-Superman sein sollte, dann müsste er eigentlich diese Dinger noch haben, die man dran gelassen hat bei ihm. Weil alles, was er vom New 52 Superman übrig geblieben ist, sind an seine Hände sowas wie zwei Armbänder. Und die sehe ich in Doomsday Clock halt auch überhaupt nicht. Das ist das Komische daran. Ich glaube, auf dem Cover hatte der das sogar, weil er da halt. Ach nee, selbst da hat das nicht. Ja, dann kann es auch sein, dass Gary Frank. Das ist halt das Problem an diesen Dingern ist, der ein oder andere Zeichner lässt die halt mal aus. Weil die sind nicht so lebenswichtig, dass man die jetzt überall dran halten muss. Ha, schwierig. Es ist halt
Aber
total
um
schwer von der Optik, diese Hefte irgendwo reinzusetzen. Und dann stellt sich die Frage, sind die tatsächlich Teil der Kontinuität, die man zurzeit sieht? Oder sind die tatsächlich immer noch außen vor? Weil auch das eine Möglichkeit wäre. Es wäre zwar komisch, weil da unglaublich viele Dinge gleich sind mit Rebirth. Naja, aber es muss halt nicht sein. Es kann halt alles innerhalb dieses Metaverse-Dings komplett anders funktionieren.
Ja, aber leider war ja dieses, oh, nicht leider, sondern dieses Finale um das Metaverse und wie sich das entwickelt und oder entwickelt hat und entwickelt, auch und wie das Multiversum selber sich zusammengesetzt hat, was ich irgendwie das Gefühl habe, einfach alles von Grant Morrison, was der mit Multiversity aufgebaut hat, einfach gefühlt den Abfluss runterwirkt.
Ja, ach, würde ich gar nicht sagen, weil halt das Multiversum an sich unangetastet
Oder
bleibt vom
überschreibt.
Metaverse.
Und jedenfalls gibt es ja noch einen kleinen, ja, man könnte sagen Epilog, in dem die Charaktere des Watchmen-Universums quasi wieder zurückgebracht werden ins Watchmen-Universum und Dr. Manhattan dort sein, ja, sein Wissen und seine Inspiration, die er durch Superman bekommen hat, anwendet. Und ich fand diese letzten, ich glaube, vier, fünf Seiten sind das. Sind ganz komisch. Wir hatten gerade, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, schon nochmal darüber gesprochen, weil man das ins. Also ich bin der Meinung, dass das, dass diese letzten Seiten. Das beginnt mit den Worten von wegen, es ist der 22. November 1992. Damit beginnt Doomsday Clock. Nur halt mit den Worten, es ist der 22. November 1992 oder der 23., weil es aus Rorschachs Sicht geschrieben ist und dessen Uhr stehen geblieben ist.
Aha.
Und dementsprechend weiß man nicht, ob es jetzt vielleicht, ob Dr. Manhattan quasi vor der Katastrophe eintrifft, die am Anfang passiert auf der Watchmen-Welt. Und dort nimmt er anscheinend aber trotzdem so Einfluss, dass die Eskalation, die man denkt, dieses die Raketenstarts, die atomare Vernichtung durch atomares Wettrüsten und die Offenbarung, dass halt Ozymandias alle nur gelingt hat, die wird quasi verhindert von Dr. Manhattan. Der nimmt das Kind von Mime und Marionette, den eigentlichen Jungen, an sich und zieht ihn heran. Und nachher vergeht anscheinend Dr. Manhattan und hat seine Kräfte in diesen Jungen, den er Clark genannt hat, eingesetzt. Und dementsprechend hat, so habe ich es jedenfalls verstanden, hat sein Watchmen-Universum jetzt auch einen Clark, einen Superman und dementsprechend Hoffnung.
Ja. Ich überlege auch gerade die Familie Hollis, dass, boah, ich hatte das
Das
mal
sind
gegoogelt, ich bin mir nur nicht mehr sicher.
Silk Spectre und Night
Genau, ne,
Owl
das sind
in
die,
ihren.
ja genau. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich das nur geahnt und gegoogelt hatte oder ob ich es gegoogelt hatte und dabei rauskomme. Ja, das sind halt die, dann sieht man halt, dadurch kann es ja auch relativ gut zeitlich einordnen, wann der auftaucht, ne. Das muss ja irgendwie dann wirklich um diese Ecke gewesen sein. Und der Dr.
Ja,
Manhattan ist
nee, er.
danach weg, ne? Das ist das. Das, der ist.
Nee, das Einordnen geht nicht ganz, weil Dr. Manhattan noch einmal in der Zeit springt. Weil er noch einmal schreibt, steht hier, es ist der 8. Juni 1984, ich halte das Kind in den Armen. Das heißt, er hat den Jungen, den Marionette hatten, hat er mitgenommen. Aber 1984, das heißt, das spielt noch kurz, der ist noch mal kurz vor Watchmen. Also er ist quasi an das Ende von Watch von oh, ja. Nochmal. Er ist an diesem Zeitpunkt Anfang von Doomsday Clock gesprungen, hat dort gesehen, was passiert ist und hat dort angefangen, mit der Inspiration von Superman quasi Vorkehrungen zu treffen, dass diese Situation nicht passiert.
Das stimmt.
Und hat stattdessen eine Welt geschaffen durch sein Eingreifen. Was halt ja auch schon krass ist, dass, weil als Dr. Manhattan die das Watchmen-Universum verlässt, ist er ja einfach so einer, der schwebt ja über allem. Er geht ja auch aus dem Universum, weil er quasi den Halt verloren hat. Und dass er da quasi zurückkommt und diesen Halt sucht, seinen Anker, sagt er ja, glaube ich, an einer Stelle, und quasi dann das Universum wieder zum Guten wendet, mit halt seinem, in Anführungsstrichen, eigenen Superman.
Ich überlege auch gerade, ob er. Könnte es
Ja.
sein, dass er. Er gibt seine Kraft auf, aber hat vorher die Zeit nochmal verändert, sodass Manhattan gar nicht entsteht?
Nee, so weit springt er ja gar nicht vor.
Zurück? Doch,
Er
da geht er
springt ja.
zurück in die 40er. Oder
Das
besser
ist nur
sagt
nochmal
er.
ein Blick zurück.
Ja,
Die
und dann sagt
40er
er,
und
dann
die.
sagt er ja in 1959, er hätte so eine. Er sagt, er hätte den Tagtraum. Was
Ja,
wäre,
das
wenn
ist es.
er sich darum gekümmert hätte? Aber das könnte, warum könnte es nicht die Realität sein, wenn er danach eh, weißt du?
Nee, in dem Moment hat er einfach einen Tagtraum. Er ist menschlich. Er ist irgendwie wieder. Das ist es ja. Er hat dieses Erwähnen des Tagtraums, zeigt wieder, dass er menschlicher ist. Also wieder auch als am Ende von Watchmen.
Ist witzig, ne? Eigentlich, dass es. Wenn du es so nimmst, ist das doch eine sehr gute Fortsetzung zu Watchmen, weil man sagen könnte, in Watchmen hat er seine komplette Menschlichkeit verloren. Und
Und da findet er die wieder.
ja, stimmt. Ja, stimmt, deswegen, dann passt das auch mit dem Tagtraum. Und er ist dann zwar weg, aber er hat sowieso der Welt nicht gegeben, was sie brauchte, das hat sich ja gezeigt. Und tja,
Stattdessen gibt es jetzt
klar.
halt Clark.
Ist super smart. Ich glaube, ich könnte diese Story ruhig noch 3, 4 Mal lesen. Ich glaube, da ist immer noch viel, was da drin steckt.
Ja, und das ist halt genau das, wenn du jetzt überlegst, wir haben jetzt eine gute Stunde, etwas mehr als eine Stunde über dieses Event gesprochen und haben immer wieder noch Sachen gefunden, die, oder halt auch vielleicht, um es ein bisschen kürzer zu halten, auch uns auf Sachen gestürzt, wo wir sagen, müssen wir jetzt nicht genauer eingehen. Aber wir hatten ja auch gerade im Vorgespräch auch noch Sachen gefunden, auf einmal, die, wenn man sich wirklich auf die Details stürzt und auch das weiß, auf einmal, oder irgendwelche Details findet, die auf einmal dann das ganze Bild dieser Geschichte nochmal aufbrechen, dieses Buch.
Genau, Walden 2.
Genau, wir haben noch in der, damit Leute das auch, die Hörer das auch noch nachvollziehen, am Ende in, oh, wir haben einen Bogen gemerkt, am Ende von Doomsday Clock, in dem 11. Heft, haben wir ja gesagt, findet Lex Luthor heraus, dass die Bilder, dass überall, wo Dr. Manhattan war und eingegriffen hat, man ein Bild gefunden hat. Das Bild von Dr. Manhattan vor seiner Transformation und seiner Partnerin. Und an einer Stelle wird gesagt, wo dann auch die jeweiligen Bilder gefunden worden sind. Und eins davon wird in einem, das ist dann das, was quasi zur Alan Scott-Geschichte gehört, wird in einem Buch gefunden, das halt in einem Second-Hand-Shop zu kaufen war. So. Jedenfalls, dieses Buch, was erwähnt wird, sieht man im allerersten Doomsday Clock Heft auf den letzten Seiten, als Superman seinen Albtraum hat, auf dem Nachttisch von Superman liegen. Also nicht das exakt gleiche Buch, sondern die gleiche Geschichte. Es geht um, wie ist jetzt, Futur, auf Deutsch heißt es Futurum 2 von B.F. Skinner und im Englischen halt Walden 2. Ich habe dann kurz gerade noch vorher gegoogelt, worum es da eigentlich geht. Und das ist halt von 1948, meine ich. Und ein Buch, wo es da, der B.F. Skinner so mit wissenschaftlichen Hintergründen der Verhaltensforschung halt argumentiert, dass im Endeffekt ein Mensch komplett determiniert, also vorherbestimmt ist und im Endeffekt keine Entscheidungsgewalt hat. Sondern alles, was er macht, ist von der Natur und den Umgebungseinflüssen vorherbestimmt und man hat auch nicht sowas wie eine Seele. Also im Endeffekt genau das, was ja auch Dr. Manhattan ist und genau das Gegenteil von dem, was Superman ist.
Genau.
Und das sind halt zum Beispiel so Elemente, auf die wir jetzt zum Beispiel gar nicht eingegangen sind. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen und das ist noch nur die Spitze vom Eisberg.
Das haben wir jetzt mehr oder weniger durch Zufall mal gerade eben entdeckt.
Ja, und da sind wahrscheinlich noch viel, viel mehr.
Ja, da sind so viele Details drin und so. Definitiv. Also ich schätze mal auch gerade, wenn man diese ganzen Zeitungsartikel noch ein bisschen auseinandernimmt, die man da findet, da sind bestimmt auch noch ganz viele Sachen drin. Also das ist für mich, das und Watchmen, das sind einfach Bücher, die kannst du dir in den Schrank stellen und die kannst du immer wieder mal lesen und dich immer viel damit auseinandersetzen. Und du wirst halt einfach viel Spaß daran haben, wenn du Bock hast, da ein bisschen zu graben. Und gerade graben geht ja heutzutage mit Google auch sehr gut. So, Empfehlung, definitiv. Und ja, ich meine, man kann immer wieder ein gutes Buch in den Händen halten und sagen, es gefällt einem nicht. Das ist ja legitim. Aber zu sagen, dass das wäre ein schlecht gemachtes Buch oder es wäre zerstört worden durch den inneren Tumulten bei DC, was auch immer so eine Sache ist. Ich meine, da werden immer eine Menge Gerüchte gestreut. Keiner weiß, inwiefern Geoff Johns mit den anderen in Verbindung stand. Ich meine, der Scott Snyder, der hat mal gesagt, auf Twitter hat er sich dazu geäußert und hat gesagt, ja, die sind miteinander in Verbindung, nicht so fest, aber so einigermaßen, dass sie ein bisschen ein paar Sachen absprechen können. Und wie viel da jetzt wirklich an Stress untereinander war, falls es den überhaupt gab, wie viel dadurch umgeschmissen werden musste, falls das überhaupt passiert ist. Gerade das mit Satin Girl wird zum Beispiel mal als Anlass genommen, dass man sagt, ja, da musste in dem Heft noch schnell was geändert werden. Deswegen ist es auch so holprig mit der Legion und deswegen wurde die so schnell ausradiert. Ich muss immer sagen, ich tue mich schwer damit, sowas zu glauben, nur weil das auf irgendwelchen Gossip-Seiten stand. Und ich fand das halt auch nicht so holprig. Also es war nicht mein Empfinden, dass ich sage so, ah, okay, das haben die jetzt auf etwas zugesteuert und haben es dann schnell verändert. Würde ich
Ganz
nie
im
drauf
Gegenteil.
kommen, wenn ich nicht so einen Blödsinn auf irgendeiner Website gelesen hätte.
Ganz im Gegenteil. Ich empfinde eigentlich die Geschichte von Doomsday Clock. Ich habe sie ja halt an einem sowohl stückweise als auch in einem Stück gelesen. Da ist nichts holprig. Hat einen so extrem guten, mal halt von bewusst gesetzten Entschleunigungsmomenten, wie halt die Story um Rorschach und auch einmal die Story um Carver Coleman, die mal außen vor, da ist jetzt nichts, wo man sagt, so von wegen, oh, da haben sie das Ganze nicht ganz gut ausgearbeitet oder so, sondern ganz im Gegenteil. Es wird ja sogar damit gespielt, die Sache mit der Legion ist ja, auch das passt ja in das Ganze rein. Die wird ja nicht einfach rausgestrichen, irgendwie von wegen auf einmal, weil sie gesagt haben, oh, die müssen wir jetzt rausnehmen, hat was nicht gepasst. Nein, es passt rein, weil Dr. Manhattan daran ja rumgefuscht hat und sie nur irgendwie drin ge geblieben ist im, quasi im, wie in so einem Filter hängen geblieben ist.
Ja, sie ist halt, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, die ist, glaube ich, die Variante von Satin Girl aus dem New 52, glaube ich, von einer sehr kultlebigen Serie. Und kommen die halt zurück in der klassischen Variante. Und da haben halt jetzt viele reininterpretiert, ja, man wollte ja die klassische Legion zurückbringen und deswegen musste man jetzt die Figur schnell aus Watchmen rauspacken. Ey, das macht halt Sinn, dass sie da war. Also, mir fällt es immer schwer, das einzuschätzen. Ich will jetzt gar nicht sagen, das stimmt alles gar nicht, sondern ich finde es nur halt nicht weniger weit hergeholt wie jedes andere Argument auch.
Und was ich halt auch noch finde, ist, was glaube ich viel eher, und das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich glaube viel eher war Gary Frank das Problem. Weil Gary Frank, sein Zeichenstil ist, glaube ich, auch so wie, ist auch sehr zeitintensiv.
Ja.
Das so zu Papier zu bringen.
Ich habe keine Ahnung, an wen von beiden es liegt, weil Gary Frank hat da natürlich zwischenzeitlich immer viel zu zeigen gehabt, aber das ist natürlich schwer einzusetzen. Du weißt nicht, wann er was gezeichnet hat und der muss ja
Und
nicht
was ich zu.
chronologisch zeichnen und so. Und da ist halt auch null Einblick. Ich habe echt keine Ahnung. Es kann ja auch sein, dass sie selber auf dem Weg dahin immer wieder viel geändert haben. Es kann ja sein, dass sie 5 Seiten fertig hatten und sich dann zusammen drauf geeinigt haben, ey, pass mal auf, das hier, das ist nicht perfekt, das ist nicht ganz rund. Und das ist halt so. Optisch und erzähltechnisch ist dieses Ding halt rund. Ich sehe halt die Holpersteine nicht, die andere sehen. Die Leute mögen auch Gossip, so, weißt du, das ist das Problem. Die möchten dann alle immer sich da gern, möchte gern schlau wirken und irgendwas erzählen. Wo man dann sagen muss, okay, es gibt aber null Quellen dazu. Niemand hat sich hingestellt und hat gesagt, da ist wirklich was, sondern du hast maximal eine Seite wie, keine Ahnung, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber irgendwelche Seiten, die dann immer projektnahe Personen rezitieren und keine
Siehst
Namen
vielleicht,
dazu haben.
ja. Und bei dem Ganzen fällt mir gerade auch, wo du sagst, auch von wegen, die Leute sehen das, du siehst das nicht und andere, das ist ja auch eine Sache, die in Doomsday Clock ja auch ist. Als das offenbart wird, dass Ozymandias alle nur gelingt hat, er sagt ja auch von wegen, ihr habt nur das gesehen, was ihr sehen wollt.
Genau.
Und das ist genau das, was ich auch, wo man genau das jetzt so anbringen könnte. So, ja, die Leute sehen auch nur in dem Moment das, was sie sehen wollen. Sie sehen halt irgendwelche Unstimmigkeiten, die vielleicht gar nicht existent sind.
Ja.
Und ich muss halt sagen, so diese kleinen Unstimmigkeiten, die hatte ich am Anfang halt bei meinem ersten Lesefluss, so bis mit Heft 9, die kann ich halt durchaus nachvollziehen, aber wenn man. Und das ist halt auch wirklich meine persönliche Empfehlung für jeden, der dieses Event lesen will, in einem Stück. Ansonsten macht das, bei anderen Comics ist es nicht schlimm und du kennst meine Regale, ich habe einiges an Comics gelesen,
Ja.
für eine relativ kurze Zeit eigentlich. Es gibt genügend Comics, die ich gelesen habe, wo ich sage, da ist es nicht schlimm, da zwischen den einzelnen Bänden mal ein halbes Jahr zwischenlag. Bestes Beispiel ist die aktuelle Red Hood Story. Da ist jetzt kein Problem, dass zwischen Band 2 und dem neuen Band, ich glaube mal einfach mal gefühlt fast über ein Jahr war. Bei Doomsday Clock wiederum, da ist es schlimm. Wenn du dann, wenn du übertrieben sagst, ein halbes Jahr lang zwischen Heft 9 und 10 gehabt hättest, du hättest nochmal neu anfangen müssen.
Ja, also ich guck mal
Und
gerade
das.
drauf. Doomsday Clock 11 ist in den USA datiert mit November 2019 und 12 mit Februar 2020. Das sind 4 Monate zwischen 11 und 12.
Ja, und guck mal, alle letzten drei Hefte sind alle mit 4 Monaten. Heft 10, Juli 2019, November 2019. Das sind Zeiten, wo man sagen muss, die sind viel zu lang eigentlich dafür.
Das Ding ist halt auch, normale Comics tendieren dazu, so ein Recap zu bringen in den ersten Seiten. Wenn es nicht in einem Heft ist, dann spätestens im
Ja.
zweiten oder dritten Heft, also naja, drittes gar nicht mehr, im zweiten Heft spätestens, wird nochmal rekapituliert, was alles passiert ist. Was hier in Doomsday Clock einfach nicht passiert, weil es direkt als eine Story konzipiert ist. Und es sind auch viele Erzählstränge gleichzeitig, muss man auch sagen. Also ich habe auch beim Durchgucken jetzt noch so viel gesehen, also ich muss auch definitiv nochmal einen sehr, sehr kurzfristigen Review, wo ich sage, komm, 3 Tage und dann haust du alles durch, maximal.
Ich muss auch sagen, das ist auch das, was das würde auch das ganze Event irgendwie ja kompromittieren, diese Recaps. Also wobei man ja sagen muss, DC schafft das ja wirklich, die prägnant und kurz zu halten. Aber genau das das würde ja den kompletten Flow rausnehmen. Das wären so Holpersteine, wo ich sagen würde, die würden mich aufregen oder die würden mich
Ja.
stören. Weil das ist halt bei so einem Event, wo es halt dann nicht andauernd nötig ist. Deswegen bin ich auch langsam an dem Punkt, dass ich Events, ähnlich wie auch jetzt von der Konkurrenz von X-Men, hier House of X, Power of 10, das lese ich nicht, auch wenn die relativ zeitnah veröffentlicht werden, die lese ich aber nicht einzeln.
Das sind halt auch
Dann
eher Graphic Novels, ne? Wirklich, das ist mehr so eine feste Geschichte statt eine
und
großartig geteilte Reihe.
aber ich muss halt sagen, so jetzt auch mit Erwartungshaltung und was ist jetzt Doomsday Clock, um es mal so ein bisschen abschließend zu bringen. Und was jetzt Doomsday Clock gebracht hat. Meine Erwartungen, wie ich ja eingangs gesagt habe, waren gar nicht so groß. Ich habe mich auf eine interessante Story eingestellt und wurde aber, wenn es so will, überrascht, weil ich das, was kam, so nicht erwartet habe. Und ich, ehrlich, welcher, gerade in Zeiten von Instagram, Twitter, Facebook und allen möglichen spoilernden News-Seiten. Wo kann man das bei einem Comic noch so sagen, dass man das gelesen hat? Und gerade auch hier durch den deutschen Veröffentlichungsrhythmus, der ja eh hinter den Amis so ein halbes Jahr, halbes bis dreiviertel Jahr hinterherhinkt. Das ist halt dann schwierig, aber durchweg wirklich ein absolutes Highlight. Also einsteigerfreundlich jetzt vielleicht nicht. Also jetzt kein Event wie zum Beispiel Batman Metal, wo man auch sagen kann, wenn du noch nicht so viel weißt, kannst du es trotzdem lesen. Oder halt wie bei Marvel, wo man ja auch gefühlt sagen kann, jedes Event ist auch ein guter Einstiegspunkt. Das ist Doomsday Clock jetzt nicht. Ohne jetzt das irgendwie als Kritik zu nehmen ist.
Ja, es klang jetzt einfach nur witzig, aber stimmt schon. Ist ja auch oft so gedacht, dass er auch gut für sich stehen kann.
Also Doomsday Clock ist auch, wir haben ja schon mehrfach auch über sowas gesprochen, aber ich würde Doomsday Clock sogar schon fast sagen, das ist ein moderner Klassiker. Und wenn man da in 20, 25 Jahren nochmal drüber redet, vielleicht noch wieder in diesem Podcast, wobei dann bei dir es vielleicht ein bisschen schwieriger wird, mit deinem
Reden kannst du
Alter.
noch.
Kannst du es ja extra laut stellen. Da wird man auch wahrscheinlich dann sagen, Doomsday Clock ist nicht auf dem Niveau eines Watchmen, aber wird vielleicht direkt dahinter sein. Das ist.
Das Ding ist halt, man hat ja ein Comic gehabt, Watchmen ist das Comic. So schlichtweg. Alle
Ja.
sagen, wenn man sagt, was ist das beste Superhelden-Comic, normalerweise werden die meisten Leute sagen Watchmen. Natürlich ist es verrückt zu denken, dass Teil 2 genauso gut ist. Aber es ist ein so exorbitant geiles Ding. Und das Einzige, was es so wirklich umgehauen hat, waren die Veröffentlichungslücken. Das hat halt
Ja.
unglaublich viel Schwung verloren in Amerika. Ich meine, hier hätte es sowieso nichts geändert. Es wäre hier so oder so in diesem Zeitraum rausgekommen. Vielleicht ist es plus minus diesen einen Monat, der da jetzt war. Aber
Minus 2 Monate vielleicht.
in Amerika hat es halt komplett den Schwung rausgenommen. Und wenn da der Schwung rausgeht, dann das schwappt hier natürlich über, ne? Dann sind hier auch schon alle so ein bisschen weniger gehypt. Und das hat es dann ein bisschen gekillt, was eigentlich schade ist, weil wenn man genau darüber nachdenkt, sollte sowas wie eine späte Veröffentlichung Comic nicht direkt killen. Aber hat es ein wenig geschafft. Also es ist wirklich deutlich unterm Radar geflogen, als das, was es hinterher ist, wenn man es sich durchliest. Wenn man es allein schon anschaut. Ich finde leider, es ist auch optisch schon so ein verdammtes Highlight.
Ja, das. Aber gut, ich muss auch sagen, ich bin großer Gary Frank Fan.
Ja, voll.
Also was ich bisher von dem gesehen und gelesen habe, das ist großartig. Also der ist für mich genau auf einem so auf einem Level mit Jason Fabok. Das sind so zwei Typen, wenn ich lese, dass die eine Reihe zeichnen oder an Events, dann sitzt bei mir das Hirn aus und nur noch der Kaufreiz. Nee, aber ich muss halt sagen, Doomsday Clock abschließend, meine persönliche Erwartung hat es übertroffen, weil es halt anders war. Und gerade wer sich als DC-Fan schimpft, sollte das auf jeden Fall auch in seinem Regal stehen haben.
Ja, also ich muss auch sagen, ich hatte definitiv Gänsehaut. Und das Ende
Ja.
hat mich auch emotional richtig mitgeschwitzt. Ich weiß nicht mal warum. Es ist nicht so, dass da am Ende jemand stirbt, man deswegen traurig ist. Aber ich war richtig, richtig emotional gerührt von der ganzen Geschichte. Und das Ende war für mich auch ein super Abschluss. Geil. Einfach geil.
Ist auch, ich mache ja habe ja ein eigenes kleines Lesejournal. Der zehnte Band, der vierte Band ist auch einer meiner der wenigen Comics von mir, den ich in meinem Wertungssystem 10 von 10 gebe.
Das ist nicht
Weil
schlecht.
es ist einfach, wie du sagst, es ist einfach Wahnsinn, ohne jetzt auch wirklich zu stark gehypt zu sein. Und ich denke mal, der wird in den nächsten 10, 15 Jahren auch auf diversen Essential Readings Lists landen von einschlägigen Seiten. Wie ich finde, völlig zu Recht. Und vor allem, ehrlich, Geoff Johns, hast du jemals einen Comic von ihm gelesen, der schlecht war?
Nein. Überhaupt nicht, ehrlich. Das ist so ein richtiger Garant für gut. Ich finde halt, das ist nicht nur ein Geoff Johns Comic, das ist auch noch eins seiner besten, finde ich. Persönlich finde ich richtig, richtig übertrieben gut.
Ja, und ich würde sagen, das kann man noch als ganz guten Abschlusspunkt sehen. Und mich würde nur noch interessieren, wie unsere Zuhörer das sehen, ob sie Doomsday Clock selber gelesen haben oder sich vorlesen lassen haben. Und wie deren Fazit so zu dem 12-heftigen Event, beziehungsweise im deutschen Jahr 4 Paperbacks, ausfällt. Und ja, als abschließendes Wort, wie immer, hat mir wie immer einen Spaß gemacht, mit dir über Comics fachzusimpeln.
Ebenso.
Und freue mich schon auf das nächste Mal. Und wie immer, lest mehr Comics.
Genau. Und lest vor allen Dingen Watchmen und Doomsday Clock.
Definitiv.
Wir sind raus, Leute. Ciao.